Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Ein cremiger Cappuccino, ein Espresso für zwischendurch oder ein köstlicher Flat White. Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivelia gelingt dir ganz einfach die perfekte Tasse Kaffee. Du kannst dabei im Handumdrehen hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und so neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivelia zubereiten. Damit bist du auf jeden Wunsch deiner Gäste vorbereitet. Und dank dem kompakten Design passt die Maschine in jede noch so kleine Küche. Die neue De'Longhi Rivelia. Jeder Switch ein Perfetto-Moment. Einfach Boden wechseln und genießen. Mehr Infos unter www.delonghi.com und natürlich auch hier in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir reden heute mit dem König, dem Compounder-König. Compounder, das sind die Immergewinner-Aktien. Firmen, die langfristig zweistellige Jahresrenditen schaffen, die ein so stabiles Geschäftsmodell haben, dass sie über Jahrzehnte Erfolg haben und sich gleichzeitig ständig neu erfinden. Unser Gast hat 11 von diesen Dauerläufer-Aktien mitgebracht, die ihr Wachstumstempo beibehalten bei allseits geringer Volatilität. Doch nicht die großen, die jeder kennt, hat er mitgebracht. Er hat für uns in die zweite und dritte Reihe geschaut und echte Perlen ausgegraben. Die brasilianische Siemens ist dabei, ein japanischer KI-Favorit, auch zwei spannende Schweizer Firmen und viele mehr. Ein Gespräch mit Wolfgang Fickus.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 27. April und auf die Horrorvorwoche. Daniel und ich haben es tatsächlich geschafft, eine richtig dicke Gegenbewegung folgen zu lassen. Ich weiß ja immer nicht sozusagen Henne, Ei, was war zuerst? Haben wir es bewirkt oder waren es einfach die Börsen? Fakt ist, das zeigt, dass ihr den Markt niemals timen solltet, denn nach der vergangenen Woche waren doch eigentlich alle der Meinung, das geht jetzt erstmal ordentlich runter. Von wegen DAX plus 2,4%, lieber Holger. Und die Amerikaner haben es noch besser gemacht. Der S&P 500 plus 2,7%, Nasdaq 100 plus 4. Und das war dort der größte Wochengewinn seit November.
Ganz genau. Und gerade der Freitag wieder. In der vergangenen Woche war der Freitag ja der Horrorfreitag. Ja. Und diese Woche war es der großartige Freitag. Und auch nur deshalb, weil die Inflationszahlen, die an diesem Freitag rauskamen, weniger schlimm, schlechter waren, als sie hätten schlechter ausfallen können. Und man muss also bei diesen Zahlen um die Ecke denken. Das ist das. Ja. Selbst wenn man jemanden diese Makrozahlen eine Woche vorher schon vorab gegeben hätte, hätte niemand erklären können oder daraus erzählen können, was draus wird. Denn am Anleihemarkt beispielsweise sind die Zinsen nach oben gegangen. Also das war wie im Lehrbuch. Also da ist die Zehnjährige mittlerweile bei 4,66%. Aber, und auch das Wachstum in Amerika war schwächer. Ihr habt ja auch von Stagflationsangst gesprochen. Und Stagflationsangst mit einem Plus von 4% beim Nasdaq 100 oder mit einem Plus von 2,7 beim S&P 500, das passt nicht irgendwie richtig zusammen. Und deswegen, ja, irgendwie machen die Märkte sich draus, was sie gerade wollen. Und das heißt für euch, einfach investiert bleiben und
ganz nah dran sein, sozusagen jeden Tag wieder die Interpretation, die Deutungen, der Versuch unserer Deutungen, was die Märkte betrifft, lauschen. Wie hast du das, wie war die Formulierung nochmal? Schlecht, schlechter, das fand ich sehr interessant. Ich versuche dem jetzt nochmal zu folgen. Also, sag's nochmal.
Ach so, es war weniger schlecht, als es schlecht erwartet worden wäre. Also es war halt die Inflationszahlen waren schlechter als erwartet, aber man dachte, es wird noch schlechter, als man schlechter erwartet hatte. Und es ist einfach
da war jetzt sogar dreimal schlecht drin.
Und am Ende ist es gut. Ganz genau. Und deshalb ist es einfach. Wow. Ja. Komm, deswegen, du sagst die Gewinner hier.
Deswegen schauen wir mal auf die DAX-Gewinner. Deutsche Bank, wir haben darüber gesprochen, ziemlich starke Zahlen, plus 10,5% in der Woche. Klar, bei dem Zinsumfeld, da klingelt es in der Kasse. Infineon hat von einem ziemlich guten Branchenumfeld profitiert, auch 10% in dieser Woche. Siemens Energy 7% im Plus, Sartorius 7%. Die waren, glaube ich, aber die Woche davor richtig.
Es war eine Gegenbewegung. Es war die Woche davor minus 18. Die haben eine Gegenbewegung hingelegt. Und SAP war plus 5. Das ist okay. Und selbst Bayer hat ja mal eine Pluswoche hingelegt. Und Rheinmetall, okay. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Und beim Minus, auf der Minusseite, Symrise, war die Zahlen, glaube ich, nicht so gut. Und Zalando, keine Ahnung warum. Ich meine, so schlecht ist der Konsum ja nicht ausgefallen diese Woche. Also da gab es ja dieses.
Ja.
Verbrauchervertrauen und das war ein bisschen besser, aber vielleicht doch nicht gut genug. Ich weiß es nicht. Also man versteht es auch nicht. Insofern sind diese Bewegungen manchmal doch sehr zufällig. Aber was ja spannend war, Nasdaq 100, da habt ihr ja die Zahlen schon gebracht. Im Minus Intel und Meta. Meta minus 7,9 immerhin noch hängen geblieben und Intel minus 7% über die Woche. Und die Gewinner habt ihr ja auch gehabt. Das war Alphabet plus 11,6 und Tesla plus 14,4. Wobei auch bei Tesla waren die Zahlen ja eigentlich schlecht. Der Ausblick war ja eigentlich auch schlecht. Das ist ja nur die Fantasie, es gibt bald diesen Billigheimer. Ja.
Ja, da war halt schon groß die Angst, dass der jetzt doch nicht kommt. Und woher kommt dann überhaupt noch Fantasie, selbst wenn dieses eigentlich sicher geglaubte neue Automobil nicht kommt? Und das war, glaube ich, schon ein großes Aufatmen. Aber ob das jetzt wirklich nachhaltig nach oben führt? Ich sage ja, dieses bis zu diesem 8. August, wenn das Robotaxi, die große Robotaxi-Vision Form und Gestalt annehmen soll, bis dahin wird das eine Zitterpartie. Und dann, glaube ich, gibt's entweder Hopp oder Top. 8. August, merkt euch das.
Okay.
Ist noch ein bisschen hin. Nvidia 15% die Woche, ohne dass Nvidia sehr, aber ja.
Aber da muss man halt sehen, wenn du geguckt hast, es hat ja Microsoft, Meta bzw. Google und Meta haben ja alle ihre Investitionserwartungen veröffentlicht. Alleine in diesem Quartal haben sie gesagt, 10 Milliarden mehr, als wir es bisher schon geplant haben. Wenn man mal alles zusammenrechnet von den Magnificent Seven, was sie ausgeben wollen in diesem Jahr, kommst du auf 200 Milliarden an Investitionsausgaben und dann guckst du ja, wo wird am meisten investiert. Klar, Cloud, da hat man ja auch die Cloud-Zahlen gesehen, Azure plus 31% Cloud-Wachstum und das war nicht nur von AI, das ist ja das Faszinierende. AI war ja gerade mal 7% plus und im letzten Quartal war es ja schon 6% plus. Also es hat sich nur um 1 Prozentpunkt beschleunigt. Das Wachstum bei Azure kam da woanders her, wo auch immer das herkam. Wir wissen es nicht, aber und da siehst du halt, wenn du noch nicht mal das nur KI getrieben ist, sondern von anderen Sachen, was da noch für Wachstum drin ist. Und dann sagen natürlich alle 200 Milliarden CapEx bei den Cloud-Anbietern oder bei Magnificent Seven, dann wird wahrscheinlich Nvidia einen Großteil davon kriegen und schon ist halt dieser ganze Bereich Cloud-Investment, also wenn man guckt, Semiconductor plus 7,7 diese Woche und wenn man es gibt doch von Goldman so ein AI-CapEx-Beneficiary, also sind die von diesen Investitionen profitieren plus 5,2. Kupfer ist auch noch ein großes Thema diese Woche gewesen. Plus 4% Kupferpreis, 10.000 Dollar die Tonne. Auch das, Wahnsinn. Oder Minenfirmen.
Da müssen wir dringend drüber reden, lieber Holger. Da brauchen wir ganz schnell einen großen Profi. Kümmern wir uns drum für
eine wobei ich ja gedacht hätte, da wird umgeschichtet von Tech in Minen. Aber es wird nicht umgeschichtet. Es bleibt alles hoch. Das ist das Faszinierende. Ja. Das ist irgendwie
ein Superzyklus. Wir haben diverse Superzyklen offenbar.
Ja, ja.
Heute haben wir einen super Gast. Super Überleitung. wir haben immer sehr, sehr gute Gäste. Aber auch heute wieder.
Ein extra Special Guest. Ich kenne einen Podcast, der sagt, bei jedem Gast ein extra Special Guest. Sagen wir das vielleicht auch.
Nein, auf keinen Fall.
Doch, also
extra Special Guest habe ich immer eine ganz andere Erwartung. Was kommt denn heute? Auf jeden Fall haben wir ja hier immer Päpste und Koryphäen und was haben wir immer noch? Klartexter und so weiter. Und wir haben Könige, denn heute ist der Compounder-König zum zweiten Mal, glaube ich, zu Gast bei uns hier.
Genau, Wolfgang Fikus heißt er, ist bei einer Fondsgesellschaft, die heißt Comgest. Die machen halt, deren Idee ist nur auf Compounder zu setzen. Was Compounder sind, das wird er gleich noch erzählen. Aber wir haben es ja schon im Vorspann auch erwähnt, es wird wirklich, ist eine richtig schöne Aktienfolge geworden. Wir sprechen wirklich über eine Aktie nach der nächsten. Ja. Wird nicht irgendwie irgendein Makro-Umfeld erzählt.
Er hat so richtig geliefert. Wir haben ihm gesagt, Wolfgang, bring uns Compounder-Aktien mit Dauerläufer. Ja. Und nicht die, die alle kennen oder die du hier schon mal erzählt hast, sondern wirklich so zweite, dritte Reihe. Und er hat geliefert und die Liste ist lang und es wird Aktien.
Und es sind sogar 12 geworden.
12
eine habe ich noch, ja, weil wir haben eine Aktie, hat er noch, da haben wir nochmal über, da ging es um ein Modeunternehmen aus Spanien.
Ah, ja, richtig, ja.
Und da hat er noch mal, haben wir nochmal darüber gesprochen, was die ausmacht. Und wenn ihr einfach, das Schöne an diesen Geschichten ist, ihr werdet so viel, ihr werdet so Augenöffner bekommen, was einen erfolgreichen Compounder ausmacht und warum jetzt ein Textilvermarkter nicht so gut läuft und der andere besser läuft. Es ist wirklich, es gibt einfach, die Geschichten sind einfach wirklich sehr gut. Also ihr werdet viele Sachen haben. Am Anfang gibt es noch ein Problem mit dem Chapit Stone. Das ist, mein Mikrofon ist ausgefallen und deswegen musste unser Produzent, der heißt Dieter, und das muss jetzt mal hier ein Shoutout an Dieter. Also Dieter hat wirklich tolle Arbeit. Er hat dann meinen Ton aus dem, den ich beim Gast reingesprochen habe, da gibt es ja immer so ein Übersprechen, weil das ja, diesen ganz leisen Chapits hat er genommen, hat ihn mal vertausendfacht verstärkt, das rauschte natürlich, dann hat er den Chapits durch die KI gejagt und deswegen klingt das so ein bisschen, als ob er lispeln würde, mit so einem Sigmatismus.
Aber ich habe lieber den lispelnden KI-Chapits und es kommt ja auch auf Wolfgang an.
Es kommt auf Wolfgang an. Und Wolfgang ist wirklich glockenklar zu hören mit seinen wirklich geilen 12 Compounder-Ideen.
Sehr gut. Dann lass uns loslegen. Herzlich willkommen, Wolfgang.
Hallo Nando. Hallo Holger. Schön, wieder bei euch zu sein.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Du bist ja bekannt hier unter dem Namen Compounder-König. Ich glaube, das Konzept des Compounders, das haben wir jetzt den Menschen schon so oft mitgeteilt. Und deswegen muss das wahrscheinlich gar nicht so toll hier ausgebreitet werden. Aber Wolfgang, dich kennen vielleicht noch nicht alle. Und deswegen stell dich am Anfang mal kurz vor, was dich ausmacht, warum du hier Compounder-König genannt wirst. Deine Minute läuft jetzt.
Ja, warum bin ich Compounder-König? Es war ein langer Weg. Also der Weg hat geendet bei oder ist geendet bei Comgest und es ist ein Aktieninvestor, der sich diesem Compounding-Prinzip halt letzten Endes, der davon lebt. Ja, wir machen halt viel Geld mit Aktien, die über 10, 20 Jahre regelmäßig wachsen und zwar doppelstellig. Ja, und da bin ich Produktspezialist und kümmere mich um das ein oder andere Produkt, um das den Kunden näher zu bringen. Und ja gut, mein Weg hat angefangen im neuen Markt, das hatten wir früher mal anklingen lassen. Da gab's nicht so, ging's nicht so sehr ums Compounding, da ging's eher darum, Cash zu verbrennen und Zukunftsgeschichten zu erzählen. Und insofern denke ich, bin ich da durch eine harte Schule gegangen über die letzten 25 Jahre, aber ich habe das jetzt verstanden. Und seit 15 Jahren bin ich halt bei Comgest dabei, dieses Prinzip hochzuhalten und zu erläutern und unseren Kunden auch näher zu bringen. Denn davon leben wir.
Sehr gut. Genau, er hat genau eine Minute geschafft. Und ich habe verstanden, das ist schon ein sehr guter Satz. Und viele Menschen fangen ja an und zocken so ein bisschen in der Jugend, sogar sind ein bisschen volatiler unterwegs. Und dann ist deine Bestimmung zum Compounder-König geworden. Und das wollen wir jetzt, wir wollen jetzt nicht diesen Weg nochmal nachzeigen, sondern wir wollen vielleicht nochmal am Anfang nochmal das Konzept, falls es noch nicht jeder oder jede gehört hat, vielleicht nochmal erklären, was, um welche Aktie es sich da handelt. Und dann hast du uns mal noch ein paar Ideen mitgebracht, die nicht schon jeder kennt, so wie Novo Nordisk, das wäre so ein Klassiker, oder Eli Lilly wäre ein anderer Klassiker, oder ich glaube sogar Microsoft ist ein klassischer Compounder, oder ich habe letztens festgestellt, BlackRock ist auch ein Compounder. Das sind so Aktien, die Jahr für Jahr zweistellig steigen. Aber vielleicht erklärst du uns nochmal, was das ausmacht, und dann können wir die Ideen, die du, unbekannte Ideen, mal wieder besprechen.
Genau. Ja, also unsere eigene Gesellschaft, Comgest, wir sind ja auch Compounder, weil wir investieren ja zu 100% in diese Art von Aktie und damit wachsen auch unsere Assets im Grunde genommen in diesem sehr nachhaltigen, relativ unvolatilen Stil. Insofern, ja, ist unsere Gesellschaft da, die Comgest, auch ein gutes Beispiel für. Also das Prinzip Compounding lässt sich ja übersetzen im Deutschen als Zinseszins. Das ist jetzt keine hundertprozentig betreffende Bezeichnung. Aber was man damit meint, ist, dass man als Wachstumsinvestor ja davon profitiert, wenn Unternehmen regelmäßig wachsen, und zwar jährlich und auch zwischenzeitlich nicht abstürzen, sondern wirklich jedes Jahr 10-15% zulegen, dass man dann in der Regel über 5 bis 7 Jahre sein Kapital verdoppelt hat.
Das berühmte 72er-Regel.
Das genau, man dividiert quasi 72 durch die Prozentzahl des Wachstums und dann weiß man, wie viele Jahre man braucht, um sein Kapital zu verdoppeln. Also insofern im Prinzip, was so eine gewisse Nachhaltigkeit und langfristige Sicht bei der Anlage vom Geld voraussetzt. Da geht es nicht um Zocken, sondern da geht es wirklich darum, sich zu überlegen, ist dieses Unternehmen, hat das eine intelligente Kapitalallokation, also investiert das intelligent langfristig? Und wenn wir glauben, dass das der Fall ist und dass daraus gutes, nachhaltiges Wachstum entsteht, dann wollen wir so lange wie möglich in diesen Unternehmen investiert sein.
Jetzt würde man ja annehmen, die meisten Leute denken, hey, Mensch, junge Unternehmen, die sind viel wachstumsstärker. Jetzt tust du was von Wachstumsunternehmen und meinst aber, glaube ich, eine ganz andere Art von Unternehmen dabei, welche die, und da hast du ja auch mal dieses Konzept Lindy's Law ausgepackt, die länger da sind, die sind auch die höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch länger am Leben zu sein. Und die älteren Unternehmen können trotzdem noch wachsen. Vielleicht erklärst du uns, warum man nicht so auf diesen Jugendfetisch bei Aktien setzen muss, sondern auch vielleicht ältere Kandidaten hier nehmen kann.
Ja, also das kann man eigentlich mit einer Statistik sehr gut erklären. Die US Business Administration, also die kümmert sich so um Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, die stellen Statistiken auf und eine Statistik besagt, dass 50% aller neu gegründeten Unternehmen nicht länger als 5 Jahre leben, dann sind die pleite. Aber 15% der Unternehmen leben länger als 25 Jahre. Das heißt, es gibt da so einen Wachstumsprozess und einen Alterungsprozess, der ist nicht so wie bei euch und bei mir. Das heißt, je jünger, desto länger wirst du leben und umgekehrt, sondern bei den Unternehmen funktioniert das umgekehrt. Je länger du bist, am Leben bist und je öfter du dich wiedererfunden hast, desto mehr wirst du deine zukünftige Lebenswahrscheinlichkeit verlängern quasi. Und je jünger du bist, desto risikoreicher ist dein Leben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du letzten Endes untergehst. Der neue Markt ist ja auch ein exzellentes Beispiel dafür gewesen. Es gibt ja nicht mehr viele Unternehmen, die damals sehr viel Geld wert waren und die auch fantastische Wachstumsperspektiven hatten, aber die dann zum Schluss pleite gegangen sind oder von größeren, älteren stärkeren Unternehmen übernommen wurden.
Du meinst quasi, die bewiesen haben, dass sie sich durch diverse Transformationen gekämpft haben, die das immer wieder bewiesen haben, sich neu zu erfinden. Microsoft wäre ja so ein klassisches Beispiel, haben wir ja schon gesagt, dass das auch ein klassischer Compounder ist. Die qualifizieren sich dann grundsätzlich viel eher und viel besser. Und man kann ja überhaupt diese erfolgreiche lange Historie auch nur haben. Was hast du gesagt? Wann reden wir von einem Compounder? 15, 20 Jahre, ne?
Genau. Ja. Also das sind für uns die Ernstzunehmenden. Also 3 Jahre ist ja kein Compounder. Das kann jedes Unternehmen mal mit einem guten zyklischen Umfeld. Aber wenn man nachhaltig 10, 20 Jahre doppelstellig das EPS steigert.
Gewinn pro Aktie.
Gewinn pro Aktie, genau. Und das ist ja dann auch letzten Endes der Maßstab für eine Börsenperformance. Ja, das spiegelt sich ja 1:1 über längere Perioden in der Börsenperformance wieder. Ja. Da reden wir über 10 bis 20 Jahre oder mitunter, ganz ehrlich, über 3 bis 4 Jahrzehnte. Also ich kann hier nachher noch ein paar Unternehmen aufzählen, die haben es auch länger geschafft.
Da kommen wir gleich mal zu. Ja. Geht ihr eigentlich, nur fürs Verständnis, geht ihr eigentlich da sehr quantitativ vor? Also schaut ihr wirklich, ich meine, es klingt ja jetzt alles nach Zahlen. Ich muss mich qualifizieren, wenn ich diese Kennzahlen liefere und diese. Oder seid ihr auch an diesen Unternehmen, für die ihr euch dann speziell interessiert, auch nah dran? Sprecht ihr mit denen und so weiter?
Ja, also wir sind extrem selektiv unterwegs. Wir stellen ja Portfolios zusammen von 30 Titeln und wir gucken uns zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika nur 90 Titel an, die in unserem Universum sind.
Also relativ konzentriert auch.
Wir sind extrem konzentriert, ne? Von vornherein, ja, extrem konzentriert unterwegs. Die Portfolios drehen sich auch nicht oft. Das entspricht ja diesem Prinzip, dass wir lange investiert sein wollen. Also wir gehen nicht in eine Aktie auf 3-Monats-Sicht, sondern wir gehen in eine Aktie auf 3-, 6- oder 9-Jahres-Sicht. So möchte ich es mal ausdrücken. Und was extrem wichtig ist, ist eigentlich was man ja nicht in den Zahlen sieht. Die Zahlen, also wenn man extrem innenfinanzierungsstark ist, also man generiert total viel Free Cash, man hat eine super solide Bilanz, also mit viel Cash in der Bilanz, Man hat ein extrem rentables Geschäft. Das ist ja letzten Endes nur das Resultat dieser Qualität, die wir suchen. Und die Qualität, das ist letzten Endes der menschliche Faktor. Also wir sprechen ja viel mit den Unternehmen, sind nah dran, wir sprechen mit Konkurrenten, wir gehen zur Ausstellung, probieren die Produkte aus, um zu sehen, was ist das für ein Mehrwert von denen, die uns da erzählen. Und letzten Endes, wenn man vor diesen Top-Managern sitzt und auch mit dem Middle-Management-Layer spricht, dann sieht man, ob ein Unternehmen eine echte Kultur hat. Und die Kultur, die wir suchen, das sind die Unternehmen, die wirklich über 5 bis 10 Jahreszeiträume denken und dementsprechend auch investieren und auch in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie sehr klug investieren können. Ja, also das heißt, der menschliche Faktor und der Kontakt mit den Top-Managern.
Aber ihr fangt an mit einer quantitativen Sache, oder? Ihr guckt das mal an, also muss das mal eine quantitative Historie sein. Dann denkt ihr euch, oh, die könnten schon mal bei uns reinpassen. Und dann versucht ihr das Kulturelle zu machen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder wie? Ich meine, gut, jetzt habt ihr habt natürlich eure Unternehmen schon, die ihr kennt, aber jetzt könnten ja möglicherweise neue Unternehmen in euer Beuteschema irgendwie reinkommen. Wie kommt da ein Unternehmen in das ihr da drauf guckt?
Also, ich gebe dir recht, es ist extrem unwahrscheinlich und es ist auch nicht passiert, dass wir in Unternehmen investieren, die Verluste machen, Cash verbrennen und eine extrem hochgeleveragte Bilanz haben, also die extrem verschuldet sind. Man könnte ja jetzt sagen, Bayer zum Beispiel ist so ein Unternehmen. Ja? Wir haben Bayer verkauft, als die damals Monsanto übernommen haben, weil wir gedacht haben, das geht jetzt vollkommen in die falsche Richtung. Ja?
Also
das ist ja ein gutes Beispiel dafür, was ich eben gesagt habe.
Ja.
Die Profitabilität und die Bilanzqualität von heute, das ist ja das Resultat der Kapitalallokation von gestern, ja. Und man sagt, also, dass es Bayer heute ist, die keine Dividende mehr zahlen können, ist ja das Resultat davon, dass die
es gibt eine Minimum-Dividende, jetzt machst du dich kleiner, als sie sind.
Ja, aber sie haben vor 7 bis 8 Jahren einfach eine schlechte Investitionsentscheidung.
Ja,
also, wir beschäftigen uns sehr viel, natürlich. In dem Screening werden wir uns, wir haben nicht viel quantitatives Screening, um das direkt klar zu sagen, weil okay. Es gibt nicht sehr viele Compounder. Es gibt dazu übrigens eine extrem interessante Studie zum US-Markt von Professor Bessenbinder. Der hat festgestellt, bei der Untersuchung des US-Aktienmarktes, dass 50% der gesamten Kursgewinne der letzten 100 Jahre von 83 Unternehmen gemacht wurden. Aber in den Vereinigten Staaten und von Amerika waren 26.000
Unternehmen. Aber der hat ja diese Studie, und jetzt muss ich einmal auf diese Studie eingehen, die ist ja insofern völlig, ich finde, die wird immer wieder genommen, und er sagt, ja, nur wenige Aktien machen das und der Rest ist eigentlich nur so Beiwerk. Aber wenn man sich das mal anschaut, dann sind es einfach die Unternehmen, die jetzt eine wahnsinnige Market Cap haben, und wenn du natürlich heute eine Market Cap von 3 Billionen hast, dann ist natürlich, und du steigerst von 3 Billionen auf 4 Billionen, hast du 1 Billion gemacht, und es ist klar, dass da der Wert geschaffen wird. Ich meine, das ist doch einfach nur Gesetz der großen Zahlen. Das ist ja, und dann sind auf einmal, dann guckt man sich die Studie an und sagt so, hey, Nvidia ist einer der größten Werttreiber der vergangenen 100 Jahre. Ey, was, die gibt's erst seit, die sind gegründet worden irgendwie in den Ende der 90er. Und die haben halt jetzt einen wahnsinnigen Market Cap gemacht. Aber das ist doch jetzt, dann zu sagen, die sind auch dafür verarbeitet, dass in den 20er Jahren in Amerika irgendwie performance. Also die Studie finde ich immer, wird immer gern genommen, aber ich raff die nicht, was da so geil dran sein soll. Klar, die großen Werte heute, wenn ich mir jetzt in Deutschland angucke, sage ich, oh, SAP ist groß, die haben, sind für 3/4 der DAX-Performance schon. Ja klar, weil sie groß sind.
Es gibt aber ja den Zeitfaktor. Also natürlich sind die Tech-Werte in dieser Studie die größten Wertbeiträger.
Ja,
aber es gibt auch ganz andere Unternehmen. Es waren auch mal, sind auch zu den Top-Performern gehören auch Sachen wie ExxonMobil zum Beispiel, weil die natürlich in der Vergangenheit über 30, 40 Jahre compounded haben und dann machen die halt mal 30 Jahre eine Pause. Aber ich gebe dir da jetzt recht mit der Kritik, die du sagst, dass das natürlich vom Zeitgefüge her sehr stark in die
Compounder der letzten 10. Dann hättest du nur Big Tech. Wenn ich jetzt sage, ey, Bessenbinder, ich folge dir, mach ein Portfolio draus und würde die Top 10 einfach nehmen, hätte ich nur Tech-Werte. Und wenn die dann aber leider in den nächsten 10 Jahren nichts mehr machen, Pech gehabt. Und dann kommt er wahrscheinlich mit den nächsten Werten. Und also ich finde, diese Studie ist...
Also was die
Studie... Die hätte man irgendwie anpassen müssen mit Market Cap. Man hätte irgendwie Market Cap, irgendwas hätte man noch anders machen müssen.
Ja gut, ich meine, die Schönheit der Studie ist ihre Einfachheit, weil er hat ja einfach nur gemessen, wie ist die Performance über... Ich sag mal, dem risikofreien Zinsfuß, und das sind halt die T-Bills. Ne? Aber ich denke schon, es ist eine Aussage, wenn 83 Titel über knapp 100 Jahre 50% der Kurszuwächse machen, dann aus 26.000 Titeln, dann zeigt es, es gibt eine gewisse Konzentration von Performance. Und diese Konzentration von Performance hat genau mit dem zu tun, was wir hier sprechen, mit dem Compounding. Dass das jetzt in der Studie ein bisschen mehr gewichtet hin ist zu Tech, wo man sich allerdings interessant auch in der Studie ja die Finger verbrennen kann, weil es gibt sehr, sehr viel mehr Tech-Werte als die paar wenigen, die die Performance gemacht haben, die Magnificent Seven. Ja, es ist ein extrem starker Sektor, aber wir haben ja auch schon mal über Casey Woods gesprochen, die hat ja auch viel Tech, aber das funktioniert ja nicht bei allen Werten, sage ich mal. Ne? Anyway, also der Grundpunkt ist, glaube ich, dass wenn man sein Geld anlegt und diesem Compounding-Prinzip folgt, man muss Geduld haben, aber es gibt eben am Kapitalmarkt nicht sehr viele zuverlässige Compounder. Das war meine Aussage. Ne? Mhm. Deswegen zurück zu deinem, zu dem, was ihr fragt. Wie kommen wir da hin? Also wir haben ja nur sehr wenig Unternehmen, die wir uns anschauen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche mal ein quantitatives Screening fahren und sagen, ach, da kommt auf einmal ein Compounder. Oh. Der hat ja über 20 Jahre wirklich gut geliefert, hat super Margen, finanziert sich, macht super kluge Investitionen. Also so geht es nicht.
Ne? Den haben wir ja noch gar nicht gesehen bisher.
Es kommt mal so, also im IPO-Markt kommen mal neue Sachen. Es gibt jetzt ein IPO von einer Firma, die Nestle, wo Nestle was von verkauft, Galderma, das sind so.
Oder eine Wassersparte von Danaher, das wäre doch wahrscheinlich auch für sowas.
Ja, da bin ich jetzt nicht so drüber informiert. Es kann sein, dass
unser US-Team darauf... Ja, so Abspaltung, oder man könnte sagen, von GE gibt es ja, jetzt genau. Irgendwie eine andere Sparte, GE, ja, Vernova ja. Oder was es auch immer gibt. Es tut sich immer was.
Okay. Da bin ich vollkommen bei dir. Und natürlich ist das erste Gerüst, dass man sich erstmal die Financials anguckt. Ja, das ist ganz klar. Wie ist das organische Wachstum, über welche Zeiträume, wie volatil ist dieses Wachstum, wie finanzieren die sich, wie sieht die Bilanz aus, da bin ich schon bei dir. Aber wenn man dann den Sprung macht und will langfristig in diese Unternehmen investieren, dann muss man diese Unternehmen treffen. Dann muss man wirklich riechen, was sind das für Leute, wie ticken die, wie steuern die ihr Unternehmen, wie incentivieren die, etc., etc. Also das meinte ich am Anfang mit diesem menschlichen Faktor.
Aber jetzt nehme ich an, ich komme zur GE und da gibt es noch diesen, der Manager ist leider nicht mehr unter uns, der ja auch über jedes Mal Gewinn gemacht hat und uns erzählt hat,
Jack Welch.
Ich treffe den und der sagt, ich habe hier, meine Mitarbeiter werden auch immer in so Kasten eingeteilt, Top 10, dann so die mittleren und die unteren 10. Wir können uns vorstellen, was in den unteren 10 passiert. Und er erzählt, ich mache jedes Jahr Wachstum. Und irgendwann stelle ich fest, der hat nur ein bisschen Financial Engineering gemacht und hat das. Wie kannst du das von dem anderen unterscheiden? Der eine wächst ja auch stetig und ist vorne auf dem Titel von irgendwelchen Business-Magazinen drauf. Aber am Ende ruiniert er das Ding fast. Also, als er die Finanzkrise kommt, stellt man fest, hoch.
Wenn CEO
ja?
die ganze Zeit auf der Vorderseite der Presse ist, dann ist es uns ohnehin schon mal suspekt.
Okay.
Weil der redet dann sehr viel mit der Presse. Er soll ja sein Unternehmen managen.
Der Cover-Indikator, den habt ihr auch noch. Also wer zu viel auf dem Cover ist, der wird nicht genommen.
Gut. Ja, also es sind ja oft auch Unternehmen, diese Compounder, die sehr langweilig sind. Ja, also ich habe eine Idee heute mitgebracht, die Geberit. Ich meine, die machen Klospülung. Das ist jetzt nicht was, was man vielleicht in der Financial Times auf die erste Seite setzt. Aber es ist halt einfach ein Produkt, was man braucht, eine Klospülung. Ist jetzt die Frage, ob du deine Geberit nimmst oder eine andere. Mhm. Geberit hat sich halt im Premium-Segment platziert.
Aber jetzt gehen wir mit dir zusammen zum Geberit-Management. Und jetzt sagst du, was machen die für Klospülungsmanagement, wo du sagst, das ist genau das, dass sie diese klassischen Ideen, weil es gibt ja auch den Fluch der Größe, irgendwann bist du halt groß und das muss der Compound, muss ja immer größer werden. Muss es ja irgendwie schaffen, wenn ich mehrmals verzehnfacht hast, nochmal zu verdoppeln. Und was ist da jetzt, was du antriffst?
Also das Unternehmen ist schon mal stark, das wisst ihr schon. Ihr geht dahin und dann, was erfahrt ihr dann oder was lässt euch sozusagen dann sicher sagen, ja, die sind gut in unserem Portfolio aufgehoben, weil das Management XY macht oder kann oder ausstrahlt?
Also bei Geberit ist das jetzt eine ganz interessante Geschichte, weil der springende Punkt ist eigentlich, zu dem Unternehmen zu fahren. Also wenn man Produktunternehmen hat, nicht Dienstleistungsunternehmen. Mhm. Bei Produktunternehmen ist das wirklich handfest. Man kann da hinfahren und kann sich angucken, was machen die eigentlich. Mhm. Und bei Geberit ist es so, dass du da hinfährst und wenn du da hinfährst, dann siehst du da nur Klempner. In der Schweiz muss jeder Klempner eine gewisse Anzahl von Tagen bei Geberit haben, in Schulungen, ganz einfach, weil so viel Klospülung in der Schweiz von Geberitz sind, dass die Klempner sich mit dem Ding auskennen müssen. Und als wir das gesehen haben, haben wir auch verstanden, worum es da geht. Es geht bei der Geberit natürlich darum, dass sie die wassersparendsten und besten Klospülungen haben. Und dass man die Geberit-Marke in seinem Klo haben will. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass die Kaufentscheidung beim Klempner liegt. Der Klempner empfiehlt dir, ich würde eine Geberit nehmen. Und dann kennt er natürlich die Preise etc. Und das heißt, die Geberit hat sehr früh verstanden, die Klempner auf seine Seite zu bringen. In der Regel sind das ja auch Kleinbetriebe. Ja, es gibt ja kein am Aktienmarkt notiertes Klempnerunternehmen. Und diese Bindung der Klempner an die Produkte ist schon sehr einzigartig. Ne? Und das hat in der Dachregion extrem gut geklappt, also in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Aber die Penetration von diesen Behind-the-Wall-Flushing, also Klospülung, ist halt zum Beispiel, ich lebe ja in Frankreich, noch sehr gering. Und auch in Südeuropa, in den Nordics auch. Also es gibt, um auf dieses Compounding zurückzukommen, es gibt schon Möglichkeiten, auch weiter
zu wachsen. Der Total Addressable Market ist größer als das, was Sie ausgeschöpft haben.
Ja, genau.
Jeder braucht eine Kloschüssel, okay.
Und das ist ein Fakt.
Würde ich denken. So, es sei denn, es gibt irgendwann eine andere Technologie, aber das glaube ich nicht. Gut, und wenn ihr das dann seht, dann braucht es auch nicht den Manager, der das irgendwie führt, was geht da hin, sieht die ganzen Klemmen und sagt, okay, habe ich jetzt das Prinzip verstanden und dann trifft er trotzdem noch das Management und was machen die dann noch anders, als es vielleicht andere machen würde?
Ja gut, also ich meine, bei Geberit ist halt der Vorteil, dass die, seitdem sie gegründet sind und seit 1964 Klospülung machen, die hinter der Wand sind. Da kannten die meisten Konkurrenten das Prinzip ja noch nicht. Ne? Das heißt, die haben natürlich einen Spezialisierungsvorteil. Die Marke steht für Behind the Wall Flushing Systems, ja. Und da geht's halt darum, die Systeme immer effizienter zu machen, auch effizienter zu machen für und auch rentabler zu machen für die Klempner, ne? Weil die Klempner arbeiten ja auch nicht für nichts. Ne? Also ich selbst habe drei Geberit-Spülungen bei mir zu Hause und leider ist es halt so, die kann man halt nicht so gut entkalken, ja, weil wer macht das Ding schon ab und entkalkt die dann.
Ja, ja.
Das heißt, alle 10 Jahre hast du den Klempner im Haus. Das wissen die natürlich auch. Ne? Das sieht alles schick aus, aber es gibt auch gewisse Dinge. Und dann geht der da mit der Hand rein, der macht diese Kappe ab und innerhalb von einer Sekunde hat er dir genau gezeigt, welches Teil dann entsprechend sehr stark verkalkt ist. Das wechselt der aus, stellt dir das in Rechnung. Dafür hat er 5 Minuten gebraucht. Das ist für den natürlich auch sehr rentabel. Also diese ganze Kundenbeziehung mit dem Klempner, dass der auch sein gutes Einkommen hat, natürlich der Kunde auch ein schönes Produkt hat, das ist wirklich Kern der Geschichte.
Wir haben das so hinter den Fliesen. Geht das denn auch so einfach oder muss einer die Fliesen abhacken?
Du musst dir diese Plastikkappe musst du ja abmachen und dann machst du da links und rechts diese Plastik. Und dann der Klempner, der geht dann da unten rein und der weiß ganz genau, wo was ist. Das sind ja so Module.
Nach 10 Jahren muss man das machen.
Und ich würde euch auch mal raten, in die Schweiz zu fahren, weil in der Schweiz seht ihr ja die neuesten Klosysteme.
Ja.
Also in den guten Hotels, sag ich mal.
Was können die?
Normalerweise, wenn du auf ein Geberit-Klo dann kommt da sehr viel Wasser raus und das macht sehr viel Geräusch.
Ja.
In der Schweiz hörst du das nicht. Da ist quasi so ein, das ist quasi wie so ein Quirl, so ein kleiner Wasserquirl. Also so eine Technik, das Wasser so in die Kloschüssel reinzuspülen. Du hörst es nicht und du brauchst wenig Wasser. Also es ist, mit anderen Worten, auch bei so einem simplen Produkt, immer wieder geht's um dieses Thema Innovation, was kann ich besser machen? Es gibt eine andere Company, die hat dafür auch einen Spruch erfunden, einen anderen Compounder, über den wir jetzt nicht reden werden, L'Oreal. Der zweite CEO von L'Oreal, der hat ein Managementprinzip gehabt, das hieß faire, défaire, pour mieux refaire. Das heißt auf Deutsch, machen, auseinander machen, um es besser neu zu machen. Das heißt, das ist so diese Denke, die wir suchen. Immer wieder Verbesserungen einfordern, nie stillstehen. Und das kann man eigentlich mit diesen Unternehmen auch nur erfahren, wenn man länger investiert ist. Weil je länger man investiert ist, desto mehr hat man ja auch diesen Rückkopplungsprozess. Man sieht, ja, stimmt, die erfinden sich immer wieder neu. Da gibt es immer wieder neue Innovationen. Vom Management kommen immer wieder neue Impulse. Sie haben es geschafft, sich in neuen Märkten zu etablieren. Oder auch nicht. Dann müssen wir natürlich die Entscheidung treffen, als Aktionär auch mal zu verkaufen.
Ich bin Aktionär von Roche. Roche. Die seit 500 Jahren haben die Dividende angehoben, alles toll. Ja. Ich gucke mir den Aktienkurs an, fällt seit 2021. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit der Pipeline, da sind sie in den ganz großen Dingern, sind sie jetzt nicht mit dabei. Die kaufen mal dann irgendwas dazu, GLP-1, also dieses Fettwerkzeug, damit sie da auch mitspielen. Aber so richtig, wäre das noch von euch, also die Dividende, das sieht alles noch gut aus und der Rest sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus. Aber irgendwie hat man das Gefühl...
Nee, da sind wir nicht mehr investiert, aus genau den Gründen, die du jetzt anfügst. Also ich glaube, eine Roche ist jetzt keine Aktie, die dir wehtun wird, ne, weil die bezahlt dann eine Dividende und da wirst du jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt 80% verloren. Aber
die
für uns als Wachstumsinvestoren ist es...
verloren. Glücklicherweise notiert sie in Franken, da habe ich noch ein bisschen Frankenaufwertung drin. Aber wann sagst du, ich stelle fest, da hat sich was geändert oder ist es vielleicht doch nicht mehr so?
Ja, das ist genau das, was du festgestellt hast. Das haben wir vor 2 Jahren festgestellt und haben die Aktie verkauft. Dass wir gesagt haben, es kommen einfach zu wenig vielversprechende neue Medikamente aus der Pipeline nach vorne. Und es ist halt bei einer Company wie Roche, da sind wir jetzt bei diesem wichtigen Problem, was du ansprichst, dass die Companies manchmal so groß werden, dass sie auch nicht mehr wachsen können, wenn sie nicht wirklich einen extrem tollen Spirit haben. Eine Roche ist 60 Milliarden. Als Eli Lilly angefangen hat, mit Diabetes richtig groß zu werden und GLP-1 und jetzt mit Obesity, waren die bei 20 Milliarden. Also von 60 Milliarden zu wachsen oder von 20, das macht dann auch einen Unterschied. Also da sind wir auch bei dir. Es gibt auch gewisse Unternehmensgrößen, wo es einfach schwierig ist, wenn du nicht eine absolute Innovationsmaschine hast.
Weil du jetzt Microsoft bist, also da bist du ja schon riesengroß. Und wo willst du denn da jetzt noch mehr rausholen?
Ja, Microsoft hat ja den Vorteil gegenüber Roche, sag ich mal, dass die ja quasi, die haben ja eine Lizenz in die Ewigkeit. Ich meine, es ist einfach so.
Das Geschäftsmodell von Microsoft, das von Roche, das verstehe ich.
Ne? Also ob eine Pipeline aufgeht oder nicht. Ja. Und vor allen Dingen verlierst du ja den Patentschutz. Und den verlierst du ja, also du hast keinen Patentschutz. Ne? Jeder kann auch Windows machen oder Office oder eine Azure-Plattform aufbauen. Aber so einfach ist das halt nicht. Also ich glaube, dass bei den Unternehmen wie Microsoft einfach auch dazu kommt, es sind halt extrem wichtige Produkte für Unternehmen und auch für kleine Unternehmen, also auch für Privatleute, die du einfach nicht von heute auf morgen ersetzen kannst. Und dann hast du halt eine Distributionsplattform, wo du dann einfach mal LinkedIn kaufst, die wird dann einfach mal verdreifacht, ja, weil es gibt halt auch Synergien mit der Cloud-Plattform, die sie aufbauen. Sie können mit neuen Leuten sprechen, sprechen über LinkedIn mit mir und mit dir. Ich habe vorher nie mit Microsoft gesprochen, ne? Verkaufen die auf einmal Abos über LinkedIn, etc. Also ich glaube, so eine Microsoft, die hat halt ein essentielles Produkt und die hatte dann natürlich diese Kapazität, sich auch tatsächlich neu zu erfinden. Aber es war ja auch nicht schwer. Ich meine, jeder CTO in irgendeiner Company, der sich um die IT-Plattform kümmert, der wartet ja nur darauf, dass Microsoft mit einer Cloud-Plattform ankommt, weil sich ja keiner traut, von Microsoft wegzugehen. Ne? Also die kommen natürlich auch in einer extrem starken Position.
Das stimmt. Ich will noch mal ganz kurz zur Geberit zurückkommen, nämlich zur Aktie. Ist euch der Aktienkurs oder wie lange ist euch der Aktienkurs eigentlich egal? Weil wenn ich jetzt hier auf Geberit gucke, die haben sich jetzt in den letzten 5 Jahren, die sind zwischendurch mal stark gestiegen, also langfristig sind die stark gelaufen. Das muss man so sagen. Aber die letzten 5 Jahre, ich würde sagen eher seitwärts. Und auch jetzt die Gewinne beispielsweise die letzten 2-3 Jahren, auch eher seitwärts. Wie lange hält da die Geduld, wenn ihr so einen Aktienkurs seht, der jetzt dann doch nicht irgendwie nachhaltig steigt?
Ja, das ist auch eine super Frage. Also das in unseren Portfolios, die sind ja sehr konzentriert, dann ist natürlich die Frage, fährst du jetzt in der Geberit? Also du kannst natürlich 0% fahren und kannst sie ganz verkaufen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber wenn wir grundsätzlich an die langfristige Wachstumsstory weiter glauben, dann sehen wir auch solche Wachstumsabschwächungen, wie zum Beispiel auch im Luxusgüterindustrie, haben wir auch Ende letzten Jahres oder Anfang letzten Jahres eine Louis Vuitton mal abgebaut, weil wir gesagt haben, okay, die Luxusgüterindustrie kommt jetzt aus so einer 3-jährigen extremen Wachstumsphase, die lässt sich nicht wiederholen. Es gibt also immer mal wieder diese Wachstumsspikes, möchte ich mal sagen, und diese Ruhephasen. Und wir versuchen das dann so abzubilden, dass wir in den Aktien investiert bleiben, aber mit einer niedrigeren Gewichtung. Und wenn wir dann das Gefühl haben, hier beschleunigt sich wieder was, hier ist wieder eine neue Beschleunigungs-, eine Plattform gefunden, um, sei es jetzt bei Geberit eine internationale Expansion, sei es bei Geberit, dass sich der Immobilienmarkt erholt. Geberit hängt zwar mehr an den, an dem Ersatz von bestehenden Toiletten als am Neubau, aber trotzdem leiden die natürlich auch unter der Immobilienkrise. Ne? Also, wenn das dann solche, ich sag mal, Seitwärtsphasen sind, dann werden wir sicherlich das Gewicht reduzieren, was wir auch bei Geberit gemacht haben. Und wenn die Überzeugung besteht, dass wir eben wieder in eine beschleunigte Wachstumsphase gehen, dann kann es eben auch sein, dass wir da wieder mit den Gewichten hochgehen. Das spiegelt sich. Manchmal ist das auch so ein Automatismus am Markt, weil der Kapitalmarkt ist sehr schnell darin, zukünftige Wachstumsbeschleunigung einzupreisen, weil der Aktienmarkt ist immer positiv. Ne? Da kann es auch sein, dass auf einmal die Geberit in einem Jahr 50% zulegt, ja, weil die Wette gemacht wird, der Immobilienmarkt erholt sich und die Geberit davon eben profitieren würde. Ne? Aber wir versuchen das abzubilden durch die Gewichtung in den Portfolios.
Okay.
Das kann mal eine 1%-Position sein, das kann mal eine 3%-Position sein.
Also es atmet dann.
Es atmet quasi.
Der Teil atmet ja automatisch, weil die Geberit nicht mehr so gut läuft, dann automatisch einen kleineren Anteil.
Ja, nee, das ist auch so. Ne? Und dann bewegen wir uns quasi on the margin. Wir werden jetzt nicht hingehen und werden sagen, wir verkaufen jetzt 5% an ASML und kaufen 3% an Geberit, sondern wir machen da immer so incremental steps, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt mal aus, letztes Jahr war so Louis Vuitton, dann keine Ahnung, da waren wir bei 6%, da haben wir dann 2% rausgenommen oder 1,5%. Aber wir würden da nicht komplett rausgehen, weil wir sagen, okay, das ist langfristig eine gute Story. Ja, so gehen wir damit.
Die Storys dann vielleicht noch weiter durchspielen. Der gesamte Compounder-Bereich, Komplex, ist ja, wird auch gerne Let's Quality genannt oder Marathonläufe oder was man auch nennt, ist aber wahnsinnig hoch bewertet mittlerweile, weil das alle gesehen haben, diese Schönheit dieser Compounder. Das ist ja, wenn man sieht, Aktien, die immer laufen, Marathonläufe, das ist natürlich auch was Ansprechendes. Wenn ich jetzt gucke, den MSCI World Quality, der hat ein Kursgewinnverhältnis von 23. Und der normale MSCI World hat nur von 18. Also das ist schon, und in früheren Phasen war der Aufschlag nicht so groß, wie er jetzt ist. Es gab immer einen gewissen Aufschlag, klar, aber nie so einen großen. Hast du da Angst, dass da vielleicht zu viele Leute diesen Trend mitspielen, euch ein bisschen die Performance kaputt machen? Vielleicht mal am Anfang erstmal für Outperformance sorgen, aber dann langfristig dann irgendwie, dass er nicht mehr so viel Potenzial hat, weil es halt auch so hoch bewertet ist?
Ja, also ich glaube schon, Das hat man ja auch Ende 2021 gesehen.
Als die Zinsen stiegen, genau.
Als die Zinsen stiegen, sind das natürlich die Aktien gewesen. Obwohl unser Compounder-Fonds ist in Europa zum Beispiel hat nur -10% gemacht, war also noch mal defensiver als unser klassischer Wachstumsfonds, der war -20%. Aber natürlich haben wir jetzt auch seit November eine starke Rallye wieder hingelegt und ich glaube, alle verstehen, dass jetzt in den USA wahrscheinlich die Zinsfüße nicht so schnell nach unten kommen, wie alle erhofft haben, wenn sie es überhaupt tun. Und das spürt man dann in solchen Aktien schon sehr schnell, weil sie haben halt, wir nennen das eine lange Wachstumsduration, also die haben lang anhaltendes Wachstum. Und das heißt, die sind natürlich sehr zinssensitiv. Ne? Mhm. Und da muss man auch vorsichtig sein. Also ich glaube schon, dass wir seit November sehr viel eingepreist haben. Auch von den Zinsfüßen her, dass wir sagen, die Aktienmärkte können wieder höher bewertet werden, weil die Zinsen gehen runter. Und wenn das nicht passiert, dann müssen die Leute auch kurzfristig mit Rücksetzern rechnen. Und es wird auch natürlich diese Compounder-Aktien treffen.
Ist ganz aber klar. Kann es sein, dass es zu modisch geworden ist und ihr dann irgendwann mal auch mal eine längere Durststrecke da habt? Oder sagst du, die waren eigentlich immer hoch bewertet und das ist jetzt nur noch mal ein anderes Niveau?
Ich sag's mal anders. Also wenn du eine Aktie hast, die dir 15% jährlich liefert, 12% Gewinnwachstum und 3% Dividendenrendite oder vielleicht 14% Wachstum, 1% Dividendenrendite, also 15% pro Jahr. Wir haben ja diese 72er-Regel gehabt, dann verdoppelt die ihren Gewinn über 5 Jahre. So.
Ja.
Und wenn sie dieses Wachstumstempo weiter aufrechterhält über 5 Jahre, dann vervierfacht sie ihre Gewinne über 10 Jahre. So. Und solche Aktien werden von der Bewertung ja immer mal wieder Gegenwind bekommen, aber dieses Gewinnwachstum ist so ein starker Treiber, dass es letzten Endes für den Kapitalanleger auch mit den Bewertungsrücksetzern, die man jetzt im Moment auch sicher erwarten muss oder sollte, langfristig eine gute Sache ist. Ne? Also dieser Wachstumsmotor ist einfach zu stark. Das kann man dann sagen, ist so, vielleicht so wie eine kurze Bremsung, wo es dann halt mal langsamer wird, aber letzten Endes wird dieses Gewinnwachstum auch wieder zu einer Kursperformance führen.
Gut, ja. So, jetzt haben wir die allgemeinen Markt, genau. Jetzt wollen wir zu den Ideen, du hast schon Geberit, hast schon einen genannt und jetzt hast du uns ein paar Werte mitgebracht, die man jetzt nicht so kennt. Einen aus Japan, Sysmex.
Ja, Sysmex.
What the hell? Ich kenne das nicht, keine Ahnung, jetzt erklär uns, was die machen.
Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Also wir haben jetzt Sysmex, ist für uns auch ganz interessant, weil das ist auch eine Aktie, die wir seit 20 Jahren in unserem Japan-Fonds halten. Also es ist tatsächlich auch eine Aktie, die wir langfristig begleitet haben.
20 Jahre lang eine japanische Aktie, das muss man auch, gut, aber wenn ihr einen eigenen Index habt dazu, dann kommt ihr ja da nicht umhin. Aber so viele japanische Compounder dürfte es ja nicht gegeben haben die letzten Jahrzehnte, ne?
Ja, also ich sag mal, also wir haben ja einen Japan-Fonds, der ist auch recht groß, ne? Also ein Japan-Manager war so 4 Milliarden, also sind wir jetzt auch nicht ganz klein.
Alle wollen ja gerade in Japan sein.
Ja, aber leider aus den falschen Gründen für uns im Moment, ne? Weil sind ja alle Value-getrieben, weil Warren Buffett hat ja Value-Unternehmen gekauft und jetzt nicht so Wachstumsunternehmen, nicht das, was wir gekauft haben. Ne? Der hat jetzt nicht so die Charlie-Manga-Aktien gekauft, diese Qualitätsaktien, die wir auch kaufen, sondern der hat ja wirklich diese Konglomerate und es waren ja wirklich Deep-Value-Trades. Und das hat ja auch gut funktioniert für ihn und das hat den Markt natürlich auch sehr stark
getrieben. Man sagt, die können restrukturieren, fertig ist. Das
genau.
Ist die Idee.
Nee, und das ist
ihr habt aber eine andere Idee bei
euch. Wir haben eine andere Idee. Genau. Und man kann ja mit vielen, es gibt ja sehr gute Value-Investoren wie Warren Buffett, die kaufen billig, dann verdoppelt sich die Aktie, weil sich die Bewertung verdoppelt. Es gibt kein Wachstum. Dann verkaufen die und dann kaufen die wieder eine billige Aktie, dann verdoppelt sich die Bewertung. Also man kann ja Werte generieren an der Börse, wie man will. Wir machen es nicht so.
Okay.
So, anyway. Sysmex. Sysmex ist ein Hersteller von Blutuntersuchungsgeräten. Wenn ihr, also ich rede mal von mir, ich bin 57 Jahre, ich muss regelmäßig 4 oder 5 Mal im Jahr Blutuntersuchungen machen. Da geht es um alle möglichen Vorsorge, Krebsvorsorge, Prostata ist bei den Männern ein Thema. So, das heißt, ich gehe dann zu einem Blutuntersuchungsladen, die nehmen mir dann Blut ab oder zum Krankenhaus und diese Blutgefäßchen, die werden in 40% der Fälle in eine Maschine gesteckt von Sysmex.
Oh, da hänge ich mal an, da muss ich mal an Elizabeth Holmes denken, die ja so eine ganz einfache Maschine hatte, wo du auch so Blut drauf und dann kannst du ablesen, wie alt du wirst. Aber das hat nicht funktioniert. Das war eher fake.
Nee.
Also das machen die jetzt anders. Was ist jetzt deren Ding?
Ja, also dieser Markt ist ja auch wieder, ähnlich wie bei Geberit, auch, es ist ja ein wichtiger Markt. Weil wenn du eine Blutuntersuchung machst, dann musst du die ja machen. Ne?
Ja.
Sind wir uns einig. Dann bist du entweder krank oder willst Vorsorge machen. Das sind also diese Essential Goods. Also es ist auch wieder so ein Ding.
Ähnlich wie bei Geberit quasi. Wenn es mehr Eltern gibt, dann
hast du mit der Eltern eine Bevölkerung etc. Das
also
geht auch tatsächlich auf. Das ist ein Markt, der wächst so 5%. So. Ja. Und Sysmex hat es geschafft, über die letzten 25 Jahre von ca. 15% Marktanteile auf 40% Marktanteile.
Okay. Also was machen sie richtig?
Das ist aber da haben wir die Beckman-Coulter aus den Vereinigten Staaten von Amerika quasi ausgehebelt. Ne? Und jetzt kommt aber auch nochmal so ein Low-Cost-Competitor aus China, die Mindray dazu, die sorgt dafür, dass die Aktie im Moment so ein bisschen unter Druck ist. Die Sysmex meine ich. Ne? Mhm. So. Und was machen die anders? Das ist eigentlich... Ich habe ja über die Unternehmenskultur eben gesprochen, ne? Weil diese Maschinen herzustellen ist nicht ganz simpel, weil die Stellmaschine, da gehen jeden Tag Millionen von kleinen Blutuntersuchungen durch, ja. Mhm. Und das Ziel von Sysmex ist, diese Anlagen komplett ohne Menschen zu betreiben. Also es ist schon eine hochtechnologische Anlage, aber es geht zum Schluss immer um einen simplen Test und den relativ günstig herzustellen, ne? Und Sysmex macht in dem Geschäft sehr viel Geld mit diesem Gillette-System. Das heißt, die neuen Anlagen, die werden kostendeckend verkauft und dann nimmst du in der Regel eben dann auch die sogenannten Consumables, also die Sachen von Sysmex, um wirklich die Blutuntersuchung dann durchzuführen.
Die Zahnbürsten, Oral-B, wir erinnern
uns. Oder die Rasierklingen.
Ja, genau.
Das heißt, in dem Profit ist eigentlich nach 3 oder 4 Jahren sind 60% sind eben diese Consumables.
Da gibt es keine günstige Nachbildung, die man dann nehmen kann.
Also in manchen Märkten ist das sogar verboten. Da musst du als Labor musst du die Consumables nehmen von dem Hersteller. Okay. Aber es gibt auch durchaus die Möglichkeit zu Wettbewerbern. Es ist allerdings so, das ist ja auch wieder so ein Geschäft, wo es darum geht, der Test muss ja genau sein. Er muss zuverlässig sein. Du willst das Testergebnis schnell haben. Und da geht es jetzt nicht darum, für den Laborbetreiber, ob er vielleicht jemanden findet, der dieses Consumable für 10 Cent billiger verkauft. Es geht darum, dass du bei Sysmex weißt, das ist genau das Resultat, es ist zuverlässig, es kommt schnell rein. Wenn ich Probleme habe mit meiner Maschine, sind die Jungs direkt
aber
da.
Die Krankenkassen wollen immer weniger Geld ausgeben, weil auch da der demografische Wandel in die Gegenrichtung läuft. Und die sagen vielleicht, Bluttest, na, wollen wir nicht mehr so viel ausgeben. Und dann stehst du als Labor da, hast entweder eine geringere Marge oder sagst, nehme ich vielleicht doch einen anderen. Ich das ist so eine Idee von mir.
Ist genau die richtige Idee. Und genau deswegen ist nämlich Sysmex so groß geworden, wie sie geworden sind. Was ist nämlich passiert? die Labors, das, wir reden da von Produktivitätssteigerung, mhm, was du ja jetzt sagst. Und die Labore sagen, zu Sysmex ist ja schön, dass du die besten Maschinen hast, aber du musst mir das jetzt billiger machen, ja, weil die genau Krankenkasse bezahlt meinen Kunden nämlich nicht mehr, aha, so viel. So.
Ja, genau.
Und dann ist halt die, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für einen Hersteller von Blutuntersuchungsanlagen. Entweder wie Beckham Coulter zu sagen, wir machen es einfach nicht mehr, weil wir sehen jetzt nicht mehr, dass wir das rentabel betreiben, mhm, können. Oder du sagst wie Sysmex, wir gehen die letzte Meile mit dem Kunden. Wir sagen unseren Technikern, wir müssen die Anlagen noch besser machen. Wir müssen noch schneller sein. Wir müssen, ja, noch zuverlässiger sein. Die Sysmex hat in den letzten 20 Jahren 40 komplett neue Generationen rausgehauen und hat damit quasi dafür gesorgt, dass die Labore auf der einen Seite billigere Untersuchungen bekommen und trotzdem durch die Rationalisierungsvorteile, die eine Sysmex liefert, heute, wie gesagt, es gibt mittlerweile in den Vereinigten Staaten Pilotprojekte, die sind komplett unbemannt, da ist keine einzige Person mehr drin. Da werden einfach die Laboruntersuchungen von den kleinen Laboren in diese zentralen Anlagen gesteckt, wo die Sysmex-Maschinen, mhm, drin sind. Und einmal am Tag kommt vielleicht jemand, der nochmal irgendwo Consumables auswechselt. Das ist alles, was da passiert. Also was ich damit sagen will, ist, diese extreme Kunden Orientierung, die Sysmex sagt. Da gibt es in Japan auch ein Wort für, Anshin. Die Anshin-Philosophie besagt, das ist so, dass du eigentlich den Kunden echt glücklich machen willst. Das klingt jetzt philosophisch, aber es ist wirklich so. Der Japaner geht, um den Kunden glücklich zu machen, die letzte Meile.
Prozessoptimierung, ja? Haben wir vom Kollegen Gersemann.
Und dann sagt der Amerikaner halt, Beckman Coulter sagt, okay, der Markt, da können wir zwar unsere Marktanteile verteidigen, aber das ist uns so unrentabel. Da sagt der Chinese, der Japaner sagt, das kriegen wir hin. Ja. Ja, also diese Kamikaze-Einstellung vielleicht. Ne? Also diese extreme Kundenorientierung und dann Hightech natürlich aus Japan. Ne? Die Maschinen kommen aus Kobe. Wir wissen, dass die Japaner neben den Deutschen halt in diesen industriellen Anlagen schon führend sind. Ne? Anyway, das ist so die Geschichte. Das
vielleicht eine kulturelle Frage, weil wir hier auch vor den Kollegen Gersemann da hatten, der in Japan auch unterwegs war bei seiner Asienreise und die unterschiedlichen kulturellen Unterschied, wie Menschen da führen, wie Menschen miteinander umgehen und so reden. Das ist ja auch nochmal, das eine ist ja das, was du sagst, die Kultur immer besser zu werden, sich zu erneuern und sonst wie. Aber wie kann man das über einen anderen Kulturkreis, wie kriegt man das mit, ob das gleiche Feeling ist?
Man muss Japaner vor Ort haben. Wir haben 5 Japaner vor Ort.
Okay, gut. Und die wissen natürlich auch, wie Menschen da ticken.
Ja, die denken wie Japaner.
Okay.
Und die verstehen auch dann die Unternehmen, weil die sind ja auch Japaner.
Okay, no? Gut. Kommen wir zum nächsten Wert, WEG.
Ja, WEG ist ein Wettbewerber, wenn du so willst, von Siemens oder Schneider Electric.
Das ist die brasilianische Siemens.
Ja, das ist die brasilianische Siemens, okay. Genau. No? Also die habe ich euch heute auch mal, möchte ich euch heute mal vorstellen, um auch zu zeigen, dass es in den Schwellenländern Qualitätsunternehmen, ja, gibt. Ne? Die WEG ist, also WEG, das sind die Initialen von den 3 Gründern. Das sind 1 Brasilianer und 2 Deutsche. Und die sind 1993 an den Kapitalmarkt gegangen und haben seitdem nie Verluste gemacht, haben immer ein ROIC, also eine Gesamtkapitalrendite, mhm, oder eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von mehr als 12% erreicht, auch in der größten Krise. Ja? Also das ist schon mal so eine, okay, das ist so eine Compounder-Qualität.
Warum kennen wir die jetzt hier nicht alle? Das klingt ja wirklich nach einem Zauberunternehmen.
Und die haben es geschafft, eigentlich aus, ich sag mal, dem brasilianischen Markt heraus, als einfacher Hersteller von Elektromotoren, also in der Regel für industrielle Anwendungen, aber auch für Consumer-Anwendungen, sich in der gesamten elektrischen Wertschöpfungskette bis hin zu elektrischen Autos, in der ganzen Renewables-Energiekette breit zu machen quasi. Ja? Und haben da so eine zweite Sparte aufgebaut, die nennt sich Generation Transmission und ich habe es GTD und Distribution, ja, für Elektrizität, ja, die mittlerweile genauso groß ist wie das Geschäft, mit dem das Unternehmen gegründet wurde. Also da ist ein Unternehmen, wo wir sehen, die haben verstanden, Elektrifizierung, ja, ist halt ein Kernelement auch für die Dekarbonisierung. Gibt die Elektromobilität, gibt die Renewables-Industrien Und
es gibt künstliche Intelligenz, da wird ja ganz viel Strom gebraucht. Da brauchst du ja auch für die Rechenzentren. Also irgendwie brauchst du Strom.
Genau, die sind auch in dem Softwarebereich tätig, wo zum Beispiel auch eine Nimetschek tätig ist, wo es ja darum geht, große, komplexe Industrieanlagen energieeffizient zu betreiben. Ne? Also das ist so ein Beispiel von einem Unternehmen, wo wir sagen, wenn man auf die Unternehmenskultur schaut, kann man halt ein ganz klares Muster erkennen. Einer der Sohn vom Gründer, der auch seit mittlerweile 40 Jahren das Unternehmen leitet, also der Sohn vom Gründer, das ist halt also ein unternehmensgeführtes Unternehmen. Viele Compounder sind immer noch kapitalseitig oder sogar in der Unternehmensführung, haben noch einen Link
so ein bisschen familienunternehmensmäßig.
Ja, genau. Der hat mal gesagt, unsere Unternehmenskultur ist eine Unternehmenskultur von eine preußische Disziplin, Effizienz.
Und du findest die Preußen dann auch in Brasilien. Jetzt frage ich einfach mal, jetzt ist es ja in Brasilien, jetzt gibt es da ja auch politische Wirren. Ja. Da wird mal der gewählt. Ja. Das ist immer so ein bisschen komisch. Und dann kann es ja auch passieren, dass selbst wenn du ein tolles Unternehmen da hast, alle Leute sagen, also brasilianische Aktien, lass mal, Alter, das brauche ich jetzt nicht. Und dann kriegen die vielleicht so einen Brasilien-Abschlag und du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Und obwohl die eigentlich tolle Zahlen machen, will das keiner haben. Aber das Risiko würdest du aber sagen, das ist halt...
Ja, ich meine, in den Schwellenländern ist es halt so, dass wir zwar grundsätzlich mehr volkswirtschaftliches Wachstum haben, klar, aus vielen Gründen, Demografie etc., aber am Kapitalmarkt finden wir jetzt nicht die qualitativ so hochwertigen Titel wie in den entwickelten Ländern, wie in Europa, USA und Japan. Und deswegen habe ich die WAG auch mal rausstellen wollen, weil es ist halt einfach ein sehr zuverlässiger Compounder, der auch mal, wie Nando eben gesagt hat, eine Wachstums-, nicht Delle hatte, aber so ein Wachstumsplateau erreicht hatte. Und als das Unternehmen in diesem Wachstumsplateau angelangt war, haben wir uns eben auch damit beschäftigt und haben gesagt, wo investiert ihr das Kapital, wo seht ihr über die nächsten 5 bis 10 Jahre das Wachstum herkommen? Und dann hat das Unternehmen uns eben mit uns diese Vision geteilt, mit Bolt-on-Akquisitionen. Die haben 25 Bolt-ons durchgeführt in den 2010er Jahren, um in den ausländischen Märkten zu wachsen, um in Renewables zu wachsen, um in der Elektromobilität zu wachsen. Und das war dann auch der Wachstumsbeschleuniger in den letzten 10 Jahren dann. Ne? Also das ist dann auch wichtig bei diesen Unternehmen, dran zu bleiben.
Du bist ja sehr lange mit denen dran und das Problem kann ja sein, das sind so Kumpelbeziehungen. So, oh Mensch, hallo, Wolfgang, du wieder hier. Und dann wisst ihr schon, ihr geht zu dem Italiener, er erzählt dir die Geschichten, er ist glaubwürdig, ist total nett und vielleicht wirst du mal zur Familienfeier eingeladen und keine Ahnung, was da passiert, wenn du langfristig eine Beziehung hast.
Ja.
Wie kriegt man denn dann, das muss man ja auch sehen, wie kriegt man denn das dann, wenn man so lange miteinander rumkluckt, dass man dann auch Risiken irgendwann sieht und dann auch dieses persönliche Verhältnis, wahrscheinlich sind ja viele auch enttäuscht, weil sie euch als langfristige Investoren kennen, wenn ihr dann irgendwann sagt, nee, also Roche, liebe Freunde, ist jetzt nicht mehr, dann sind die ja vielleicht auch beleidigt, keine Ahnung, was da in dieser, wenn ihr so langfristige Sachen habt.
Ist die Beziehung so innig zu diesen, also ich finde, das kann mir das jetzt nicht vorstellen, man ist ja keine Kumpels oder so.
Wenn man da regelmäßig hingeht?
Nach Brasilien?
Ja, gut, jetzt nach Brasilien vielleicht nicht,
Also es geht jetzt eigentlich weniger darum, dass wir mit denen in teure Restaurants nach Paris gehen oder dass die uns in teure Restaurants einladen. Das ist ja wirklich eine professionelle Beziehung. Man muss sich das so vorstellen, wenn die eine Roadshow machen in Europa zum Beispiel, dann haben die in der Regel einen Tag in Paris. Die haben 2 Tage in London, die haben einen Tag in Frankfurt, die haben einen Tag in Zürich und vielleicht gibt es dann noch einen Sondertag. So. Und dann bist du entweder unter den Auserwählten, die dann einen Termin bekommen mit dem CEO oder mit dem Investor Relator oder mit beiden oder manchmal kommen auch, ich sag mal, Divisionsheads dazu, die gewisse Dinge nochmal besonders erklären sollen. Und in den Gesprächen geht es dann quasi um darum, wirklich die Dinge anzusprechen. Das heißt, dann hat man eine Stunde mit dem Top-Management. Ansonsten haben wir natürlich über die, ich sag mal, über die Videowelt von heute auch viel einfache Möglichkeiten, auch mal mit denen, jetzt gerade in Brasilien zum Beispiel, einfach eine Videokonferenz aufzusetzen, wo sich dann auch andere Teammitglieder einfach einwählen können. Und dann führen die natürlich auch diese Capital Market Days zu. Und dann, du siehst,
alles professionell.
Du siehst an diesen Capital Market Days, da musst du 80 Seiten Slides verdauen, wo wirklich viel drin steht. Da geht's jetzt, ne, so. Aber es ist trotzdem eine Gefahr für langfristige Investoren, dass man es gibt ja diese Fälle wie Roche, wo das Wachstum dann eben nicht mehr funktioniert und dann kommen die Gewinnschätzungen runter, weil die Leute auf einmal sagen, oh, die wachsen ja gar nicht mehr. Und dann geht das Rating auch noch runter, weil dann ist das auf einmal eine Value-Aktie. So, das ist ein großes, das ist die größte Gefahr, die wir eigentlich haben. Dass es nicht frühzeitig merken, wie bei einer Roche. Das läuft jetzt aus dem Ruder, also es läuft ja gar nicht aus dem Ruder, aber
die Schätzungen
laufen nach unten und du verlierst noch 25% oder 30% der Bewertungen und dann hast du auf einmal minus 50%.
Ja.
Darauf müssen wir achten, dass wir das relativ frühzeitig spotten. Und das gelingt manchmal und manchmal auch nicht, aber die Minimierung dieser Fehler, das ist eigentlich da, wenn wir das schaffen, dann ist das die halbe Miete für eine gute Performance.
Gut, nächste Aktie.
Ich dachte, du wolltest ja noch was fragen.
Nein, nee, also wir müssen ja die Aktie mal hier, die Liste durchkommen.
RELX, das war, glaube ich, früher Red Elsevier, erinnere mich noch dran. Das war ja so ein Wissenschaftsverlag. Aber was ist, jetzt kann man sagen, KI disruptiert die oder KI macht die richtig cool, weil man aus den ganzen wissenschaftlichen Sachen kann man ja auch was ganz Kluges rausfinden, wenn man über diese IP verfügt.
Ja.
Ist es das oder was ist es?
Ja, also Reed Elsevier oder heutzutage eben RELX.
RELX heißen die.
RELX. Ich weiß auch nicht, wo der Name herkommt.
Das ist ein Scheißname, oder?
Also die haben ja früher das diese...
Das Red Elsevier.
Weiß ich gar nicht.
Das ist ja ein, ich sag mal, das ist ja ein holländisch-britisches Unternehmen gewesen mit einem extrem starken Geschäft in den Vereinigten Staaten von Amerika, gerade im Bereich mit den Anwälten. LexisNexis hieß das früher. No? Das heißt, da geht es um Rechtsprechung, Datenbanken für Anwälte, unter anderem, das ist ja nur eine Division. Und natürlich ohne die künstliche Intelligenz war das einfach eine Datenbank. Ganz früher war das sogar noch so eine Hardcopy-Datenbank, wo da musste man dann Gesetzestexte, musste man dann
also lose so Blattsammlung, lose Blattsammlung. Musstest du nachheftig erinnern.
Genau. Der gute Schönfelder.
Ja. Der Schönfelder.
Genau.
Alter, ja, stimmt.
Und dann hat das Geschäft eigentlich auch lange ein bisschen darunter gelitten natürlich, oder wachstumsseitig darunter gelitten. Es war ja dann quasi so eine Kannibalisierung. Die Online-Sachen sprangen an, aber natürlich auf Kosten dieser lose Blattsammlung.
Wir kennen das so. Transformation von Zeitung auf Online ist
das
ein Begriff.
Und genau, das
nicht
ist
jedes Online-Abo ist so viel wert wie ein Papier-Abo.
Ja. Da gewinnen nur die ganz weit vorne sind und ganz früh dran waren.
So ist es.
Genau. Und jetzt ist es aber so bei RELX, dass wir die nochmal neu entdeckt haben quasi. Wir waren weit zurück investiert und dann kommt halt jetzt dieses Thema mit der Online-Transition. Die ist jetzt passiert. Also die Kannibalisierung ist nicht mehr da. Und wir hatten schon vor ein paar Jahren gesehen, es gibt ja auch so Sachen wie Machine Learning. Es gibt allerhand Online-Zusatzdienste, die man anbieten kann, um den Content einfach wertvoller zu machen und dadurch die Abos anzuheben. Ne? Und das ist bei RELX passiert. Man muss sich das ja so vorstellen, es ist ja jetzt nicht wie ein klassisches Zeitungsabonnement, sondern ein Anwalt, der braucht ja diese Datenbanken. Der muss sich auf eine Verteidigung von irgendeinem Menschen vorbereiten. Das heißt, er braucht dann Case Studies, er muss Briefings lesen, etc., etc. Und das sind die Datenbanken von RELX. Das heißt, das sind nicht Sachen, die du einfach mal disabonnierst. Wenn du die nicht mehr hast, dann hast du ein Problem. Ne? Das ist jetzt nicht einfach ein discretionary. Das ist schon, du brauchst das.
Also der Anwaltsgehilfe wird da eher durch RELX, die künstliche Intelligenz, der wird disruptiert und nicht RELX.
Quasi.
Okay.
Quasi, ne? Und
du kannst produktiver werden, wenn die jetzt einfach noch klüger dir die Fälle raussuchen und kannst sagen, bitte drei Argumente im Fall so und so, was gab's da schon mal? Und dann macht er das und dann macht das RELX dir.
Such dir die wichtigsten Briefings zusammen und kann dir dann auch mit künstlicher Intelligenz gewisse Ratschläge geben, die du dann nochmal überprüfen musst. Aber du kannst extrem an Produktivität gewinnen. Und die Datenbank an sich ist auch in der Anwaltskanzlei nur 1 oder 2% der Gesamtkosten. Ne? Also du hast ja eine ganze Menge Personal, du hast dann natürlich auch noch die Mieten etc. Und da kannst du natürlich, da hast du natürlich auch wirklich Pricing Power, weil die Anwälte brauchen das. Und es ist aber jetzt nicht irgendwie 20% der Kostenbasis, sondern 1 oder 2%. Und das sind so die Dinge, wo man natürlich dann auch mal nochmal zulegen kann.
Ja. Und das ist jetzt nur diese Rechtsanwälte. Haben die nicht auch Wissenschaftsverlagskram gehabt? Aber das ist nicht so geil, oder? Ist es?
Doch, in den Wissenschaftsfall, in den,
das ist ja alles umsonst jetzt mittlerweile publiziert. Also das ist ja,
ja, aber auch nicht in den ganz, das hat ja Nando eben angesprochen, nicht in den ganz, in den Top-Publications ist es eben nicht so, dass, da willst du als Wissenschaftler drin sein. Das heißt, die Top-Publications und die haben die halt, sind nach wie vor eine gute Basis. Und auch da wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um das organische Wachstum zu beschleunigen. Also es war ein Unternehmen, das ist vielleicht organisch im Umsatz 2-3% gewachsen. Das ist in der Regel die Preissteigerung. Ne? Mhm. Let's face it. Mhm. Und jetzt hast du halt durch diese künstliche Intelligenz, kannst du halt mitunter deine Abos verdoppeln auf, ich sag mal, 6 oder 7 Jahressicht. Das heißt, du hast nochmal einen extrem starken Preiseffekt und das organische Wachstum ist jetzt im Moment bei 7-8%. Das heißt, das ist jetzt wieder ein richtig gehendes Wachstumsunternehmen. Dann kommt hinzu, dass die 100% ihrer Gewinne als Free Cash generieren. Das heißt, die geben dir super dicke Aktien, die kaufen sehr viel Aktien zurück. Das heißt, die Gesamtrendite für den Investor, das ist Kursperformance plus Dividendenrendite, wird dann durch dadurch nochmal gesteigert. Man kauft Aktien zurück. Dadurch
geht und der Burggraben ist dadurch da, dass kein anderer die ganzen Gesetzestexte hat. Oder?
Genau, das sind quasi, je nach Land, Monopol oder Duopol. Duopole, wow. Die verstehen sich ja dann auch. Ne? Die werden sich ja nicht preisseitig konkurrieren. Die wissen, es gibt ja auch noch die Wolters Kluwer, die überschneidet sich zum Teil mit den Relics. Also es ist halt sehr interessant, weil viele haben ja künstliche Intelligenz. Der Kapitalmarkt denkt ja direkt, okay, die Aktie sind Gewinner und die Aktie sind Verlierer. Obwohl noch keiner richtig weiß, was bedeutet das jetzt so. Ja. Bei Nvidia weiß das jeder. Das ist okay. Da kann ich...
Klar, die Chips nicht werden gekauft, diskutieren. Sieht man in den Zahlen. So. Da gibt es auch noch keine Anwendung. Fragt man sich nur, ob irgendwann zu viel von diesen Chips da sind. Aber
das ist ein anderes Thema. So.
For another
day, und bei Relics sind wir eingestiegen, weil als dann die künstliche Intelligenz kam, ist die Aktie erstmal um 25% oder 20% gefallen, weil alle gesagt haben, das kann ja die künstliche Intelligenz auch.
Ja, genau, so. Das war der Klassiker. Ja.
Und dann haben wir gesagt, wissen wir nicht. Wir glauben, dass das jetzt schon so werthaltige Datenbanken sind, und ja auch vor allen Dingen, die Präzision ist ja wichtig. Der Anwalt kann sich ja nicht einfach auf eine Maschine verlassen. Und dann gab's einen Präzedenzfall in den Vereinigten Staaten von Amerika oder mehrere, wo sich herausgestellt hat, dass Anwälte mit künstlicher Intelligenz irgendwelche Präzedenzfälle geschaffen haben, die es gar nicht gab. Oder nicht in der Form.
Stimmt, da willst du keinen halluzinierenden KI-Assistenten. Und da hast du völlig recht, das ist schwierig.
Und wir waren uns da nicht ganz einig, aber die Bewertung ist so stark runtergekommen, dass wir gesagt haben, das ist jetzt, da können wir jetzt einfach mal eine Position aufbauen, weil die Datenbank ist werthaltig.
Okay.
Und wir glauben, dass das jetzt übertrieben ist. Und dann sind wir natürlich auch direkt in die Offensive gegangen, nochmal mit dem Unternehmen, um das wirklich nochmal besser zu verstehen. Und wir hatten das Gefühl, dass es eher umgekehrt war, dass es eigentlich Nutznießer waren von AI und das hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren in Zahlen auch weiter bestätigt. Deswegen,
aber Nando, weißt du, warum ich jetzt hier gute Laune kriege?
Na?
Weil wir als Welt machen ja auch gerade diese Transformationen und wir haben jetzt auch so einen KI-Assistenten, Weltgo heißt der, und der versucht ja auch aus den Sachen, die wir haben, noch was Schönes zu machen. Und wenn das bei denen so gut funktioniert, gut, das sind Fachinformationen, die sind noch ein bisschen spezifischer.
Trotzdem guter Content.
Trotzdem haben wir ja guten Content. Exklusive und der ist ja Content. Den Content, den wir haben, der ist ja auch mal durch Journalisten gecheckt worden. Mhm. Und insofern hat das zumindest eine gewisse, anders als wenn du es im freien Netz irgendwie einen KI-Assistenten laufen lässt, vielleicht haben wir auch eine goldene Zukunft.
Ja, da bin ich von überzeugt. Das ist schön, dass du jetzt auch gute Laune hast.
Ja, übrigens. Das ist super. Gut.
Gut, dann haben wir das auch geschafft.
Haben wir das geschafft. Dann haben wir Geberit, hatten wir schon. Givaudan hast du hier noch als Wert mitgebracht.
Ach, das ist doch das Symrise-Pendant, oder?
Ja, kann man so sagen.
Ja. Ja, aber warum kann das Symrise nicht so richtig, ich weiß nicht, irgendwie...
Nee, das ist ja auch eine ganz interessante Industrie, weil sie ist ja auch so, ist ja ein Oligopol. Das heißt, es gibt ja nicht viele. Ne? Mhm. Es gibt die Firmen nicht. Die IFF, eine ist übrigens gekauft worden, ich glaube Firmenich ist von DSM gekauft worden. Dann gibt es die Symrise, dann gibt es die Givaudan. Und das Schöne an dem, also es geht ja darum, Düfte herzustellen und Geschmäcker herzustellen. Also Zusatzstoffe auch unter anderem für Fleisch, aber auch für Parfums. Solche Geschichten halt. Ne? Und ursprünglich ist das eigentlich ein Geschäft, was ein chemisches Geschäft ist, da geht es um chemische Komponenten, ne, so. Also Feinchemie oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Und die Givaudan, die hat halt so einen Haufen von, ich glaube, 12.000 Rezepturen für unterschiedliche Gerüche und Geschmäcker. Das heißt, es ist schon eine sehr, man nennt das ja wirtschaftliche Burggräben. Also die sitzen auf diesem Schatz, der natürlich immer weiterentwickelt wird, weil die Geschmäcker verändern sich und die Duftstoffe sollen auch und. Aber das ist schon eine.
Aber kann das nicht die künstliche Intelligenz machen, indem sie einfach was zusammensetzt, neu aus, weiß ich nicht, aus Benutzerdaten, aus keine Ahnung?
Also, es ist schon so, dass, wenn du jetzt Dior bist oder Chanel und du machst dein neues Parfum und du arbeitest seit 50 Jahren mit Givaudan zusammen und die kennen die gesamte Produktpalette und die wissen auch, dass Givaudan in den Kosten vielleicht 5-6% ausmacht, dann überlegst du dir natürlich schon, ob künstliche Intelligenz dir da weiterhelfen kann. Ne? Es geht ja um Rezepturen und die werden ja auch geheim gehalten. Da geht es ja jetzt nicht darum, dass du im Internet irgendwas suchst. Ne?
Und wie gehst du da zum Management? Und wie, wenn du da reinkommst, da gibt es nicht den Klempner, da gibt es dann den Geruchsmenschen? Oder was bietet sich da für ein Bild, wenn wir da vorbeigehen würden jetzt?
Ja, also wenn du in Givaudan, die sind ja in der französischsprachigen Schweiz, nicht weit von Genf, Da siehst du halt, du siehst, also das Erste, was du verstehst, du gehst halt in so ein Labor rein. Ne? Das ist halt quasi so eine chemische Branche, die aber natürlich an sehr stabilen Endmärkten hängt. Ne? Das ist nicht so eine, also natürlich Consumer Cyclicals, aber es ist schon stabiler als, ich sag mal, jetzt eine BASF. Ne? Mhm. Und die Kundenbeziehungen sind auch enger, weil du wirst dich bei gewissen Commodities kannst du auch den, ich sag mal, den Anbieter wechseln, aber wenn du bei gewissen Duftstoffen bist und gewissen Parfums etc., dann wirst du das nicht ohne weiteres tun.
Ist das wirklich so? Findet man das auf dem Parfum auch drauf, wo dann draufsteht, zusammengerührt?
Featured by.
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Da müssten wir jetzt gleich spannend. Mal hier in Douglas gehen. Die sind auch wieder am Aktienmarkt. Ne? Ja, ob das jetzt ein Compounder ist, ist die Frage.
Ja. Ich dachte, die war ein bisschen hoch verschuldet. Da kamst du ja mit deiner Schuldentheorie. Zu hoch verschuldet kommst du dir nicht.
Das ist, nee, die kommen die ja auch von Private Equity. Ne?
Und das bei Simmer ist ja auch so.
Ja,
kann es sein, dass wenn Private Equity dabei war, dass da schon die Zitrone so ein bisschen ausgequetscht ist und für den Menschen, der dann danach kommt, dann gegebenenfalls irgendwie so eine etwas trocknere Schale nur zurück ist und nicht mehr dieser schöne Zitronensaft noch?
Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass manche Private Equity Investoren die Unternehmen flotter machen. Also viele Unternehmen haben ja so eine alte, traditionelle Unternehmenskultur und da kann man mitunter natürlich auch neuen Wind reinbringen. Also für uns ist das jetzt nicht so, dass wir besonders darauf achten, was uns die Private Equity Industrie an den Kapitalmarkt bringt.
Aber du sagst ja Kultur. Und so ein Private Equity könnte ja eine Kultur komplett ruinieren, weil ich überschütte ja, also ich kaufe ein Unternehmen, dann den Kaufpreis, den zahle ich mir gleich zurück, indem ich da einfach ein paar Schulden drauflege. Und damit hast du schon eine andere Kultur in einem Laden. Wenn du mit Schulden durchs Leben läufst, wird jeder feststellen, das ist ein bisschen anders, als wenn man ohne Schulden durchs Leben läuft. So. Kann wie ein Arschtritt positiv sein, kann aber auch irgendwie einen ängstlicher machen und irgendwie möglicherweise eine Transformation oder eine Neuerfindung verzögern, weil du ja sagst, ach, es ist immer dieses Innovators-Dilemma, wenn ich hoch verschuldet bin und ich muss ja erstmal in was Neues investieren, dann bringt das ja nicht sofort Cashflow, aber ich muss ja Cashflow, weil ich ja verschuldet und so weiter. Gibt's das?
Also ich sag's mal andersrum. Wir sprechen ja mit allen Unternehmen und wir fragen ja auch immer, was sie von den anderen Unternehmen halten.
Okay.
Ja? Und die Givaudan sagt, also Simrys ist eigentlich unser toughester Competitor. Mhm. Also da haben wir enormen Respekt vor. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da genau der Grund ist, aber die Givaudan redet schon, die sind dem Simrys gegenüber, die sehen die ja eher als toughen, guten Wettbewerber. Ne? Das ist für uns dann schon auch eine Aussage. Ne? Ich glaube, in Simrys sind wir jetzt nicht investiert. Hatten
ist
wir
auch
mal,
schlechter gelaufen als Givaudan. Und dann gibt es noch DSM, hast du gesagt, die waren mal auf gleicher Höhe mit Givaudan, sind aber jetzt abgestürzt.
Die hatten ja eine Übernahme gemacht. Ja. Ne? Das war, glaube ich, ein reines
Spezialchemie, oder?
Spezialchemie. Also, die haben wir auch nicht in unserem Universum, die kenne ich jetzt nicht so gut.
So, die sind ein bisschen breiter aufgestellt.
Ja. Gehen wir weiter hier, oder? Was haben wir noch? Dassault Systems.
Das
haben
ist doch großer Favorit von Vassili Papas.
Von Vassili Papas, genau. Der ist so digitale Zwillinge, dieses Feld, dass sie da mithelfen, Unternehmen sich klüger produktionsmäßig aufzustellen und noch mit mehr Qualität und besser zu machen. Erklär uns, was die machen.
Ja, gut, die Dassault System ist immer gut anzufangen mit den Ursprüngen. Ursprung von Dassault System. Es gibt ja auch Dassault Aviation, die machen ja diese Jagdflugzeuge, also die Verteidigungsflugzeuge. Und Dassault Systèmes ist die Software, mit dem dieses Flugzeug hergestellt wurde, quasi, also am Computer.
Rafale.
Rafale oder Rafale. Die haben wir noch andere. Ne, so. Mhm. Und irgendwann hat sich das so gesagt, das ist ja eigentlich ein ganz anderes Geschäft und wir können ja diese Software auch anderen verkaufen, weil wir haben die jetzt so gut gemacht, wir können ja versuchen, ob das andere wollen. Und
lassen dann andere Sachen auch fliegen.
Genau, und dann sind die halt in der...
Die Luft wird dünn hier, Wolfgang, du merkst das, ne?
Ja,
genau. Die Bilder werden schwieriger.
Ja.
Lass dich dadurch nicht bitte beirren.
Das ist also Flugsimulator. Und dann sind die halt sehr groß geworden beim Auto und beim Flugzeugbau, auch zivilen Flugzeugbau. Mhm. Also ich hoffe jetzt nicht, ich glaube auch nicht, dass sie dafür zuständig sind, dass die Boeing 737 so viele Probleme hat.
Das ist eher ein Quality... Die soll undicht sein, da zieht es an Bord.
Die Qualitätskontrolle stimmt da nicht, aber das ist nicht ein Softwareproblem. Auf jeden Fall ist das ja so eine 2D und mittlerweile so eine 3D Software, die das Unternehmen, das ist auch wieder so ein Unternehmen, was mit dir die Pläne teilt der nächsten 5 bis 10 Jahre. Was sind so die Märkte, die wir angehen? Was sind die Innovationen, die wir angehen? Wo sehen wir Wachstumspotenzial? Und eines dieser Wachstumspotenziale war eben zu sagen, wir sehen durchaus auch im Healthcare-Bereich die Möglichkeit, Moleküle zu visualisieren und damit in der Forschung, genauso wie du ein Auto visualisierst und damit auch in der Forschung von pharmazeutischen Produkten zu helfen. Ne? Und dann hat man mit Medidata eine Übernahme getätigt. Die ist jetzt im Moment stockt so ein bisschen, aber die war zu Anfang sehr erfolgreich. Da müssen wir sind wir im Moment gerade, checken wir gerade, wie wir es so sehen.
Ob es geil findet oder nicht so.
Jetzt so fluppt. Aber auch wieder ein Unternehmen, was halt sehr nachhaltig wächst, was sehr langfristig das Kapital anlegt und ganz wichtiger Punkt im Geschäftsmodell, weil sehr früh ihre Software verliehen hat und nicht verkauft hat, so wie SAP zum Beispiel vor ein paar Jahren. Das heißt, die haben 80% der Revenues, die sind wiederkehrend. Da müssen wir uns also keine Gedanken machen.
Abo-Modell, ne?
Das ist für uns natürlich eine große Hilfe, dass wir sagen, okay, wir wissen, bei 80% der Revenues, die kommen wieder.
Ne? Das ist nicht, dass ihr einmal verkauft und dann sowas. SAP, wo die jetzt die Umstellung machen müssen, mussten die nie machen. Das ist ja schon mal gut.
Genau, also die haben da halt von Anfang an diese Umstellung gemacht. Das ist natürlich für SAP jetzt im Moment gerade ein Wachstumstreiber, ne? Diese Umstellung zu machen. Ne? Und das ist ja auch ein, ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Aber gut. Und das ist halt das, was wir an Dassault Systèmes lieben. Sie haben diese Basis im Flugzeug- und Autobau, wo sie einfach nicht wegzudenken sind, auch in der Bauindustrie. Mhm. Und dann gehen sie eben, wie wir das sagen, in neue Märkte, Verticals, also neue Sektoren, wie zum Beispiel Healthcare. Auch im Einzelhandel haben sie sich breit gemacht mit Softwaremodulen.
Was kann man da denn machen? Ich bin ja so ein Kauffreak.
Ich glaube, im Einzelhandel haben sie so Simulierungssoftwares gemacht, wo es dann auch über die Visualisierung...
So Planograms, man sieht ja immer diese großen Regale, wo dann genau geguckt wird, wie es auch farblich aussieht. Also ich finde ja, also die Energy-Drinks, da gibt es ja, das ist ja richtig so gebaut, dass es wie ein Kunstwerk aussieht.
Ja, ich glaube...
Das machen die
ich
und dann sagen die genau, wenn du da noch die Farbe blau reinstellst und wenn du das noch machst, dann verkauft sich dieser Energy-Plörre noch besser. Wäre das was?
Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, im Einzelhandelsbereich weiß ich nicht ganz genau, wie die Software eingesetzt wird. Aber sie haben sich auf jeden Fall im Einzelhandelsbereich auch gut breit gemacht. Okay. Sie sind jetzt im Healthcare-Bereich. Das heißt, es ist auch wieder so ein Beispiel von einem Unternehmen. Du musst ja ein gewisses Wachstumstempo haben, was du auch beibehalten kannst. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wie du eben sagst, du hast irgendwann eine gewisse Größe erreicht. Bei Roche funktioniert das nicht mehr. Wir glauben, dass es bei Dassault noch funktioniert. Oft haben die Kunden uns gesagt, Mensch, Dassault... Die wachsen 12%. Und dann haben wir gesagt, ja, die wachsen jedes Jahr 12%.
Cool.
Und das reicht uns. Ne?
Ja.
Und das auch mit einer geringen Volatilität. Also es ist nicht irgendwie 12% annualisiert mit ein paar Jahren, die mal -20% sind, sondern es ist wirklich viel an der Linie gezogen. Und das ist genau das, was wir halt mögen. Auch während der globalen Finanzmarktkrise kein Loch gehabt. Ne? Dann, wenn es wirklich kracht. Das ist auch so eine Compounder-Qualität. Das ist halt in den Krisensituationen, die Unternehmen unternehmensspezifische Faktoren haben, die ihnen erlauben, weiter zu wachsen oder zumindest nicht abzustürzen.
So, bevor der Kollege Sommerfeld hier abstürzt, kommen wir zu Intuit. Das ist, die kennt man ja noch früher aus den 2000ern, so eine Steuersoftware haben die doch gemacht. War das nicht irgendwie? Oder so eine Anlagekram, irgendwas?
Ja, die machen zwei Sachen. Die machen, also mittlerweile machen sie mehr als zwei Sachen. Das ist eben auch wieder so ein Unternehmen.
Ja.
Die machen mittlerweile vier Sachen. Also sie haben historisch gemacht TurboTax.
Ja, TurboTax,
das ist eine Steuererklärung online zu machen.
Ja.
Anstatt dem Steuerberater zu übergeben. Dann machen sie QuickBooks. QuickBooks ist eine Unternehmenssoftware. Da ging es um relativ einfache Sachen wie Accounting, Human Resources, also für kleine, kleine, wirklich
also
kleine
ERP
Unternehmen.
Software?
Ja, aber wirklich für kleine Unternehmen. Okay. Und auch jetzt so modular, dass sie das immer weiter ausbauen können. Also es gibt jetzt auch Zahlungsmodule etc. etc. Es gibt Supply Chain Module, also da gibt es eine ganze Menge Wachstumspotenzial. Und dieses Wachstumspotenzial, das hebeln sie eben auch dadurch, dass sie sehr früh die Software in die Cloud gestellt haben. Ja? So dass zum Beispiel heute, wenn du TurboTax, wenn du einen Kunde machst, du machst eine Steuererklärung, früher musstest du die machen und wenn da ein Fehler war, dann hat es ein Problem. Heute kannst du dann Online-Beratung einschalten, die schlagen dir auch Sachen vor, auch eben über diese Cloud-Plattform, ja? Weil du bist dann halt in TurboTax live.
Cool. Ja, und dann höre ich schon das KI wieder, dann kommt auch die KI, hilft mir auch.
Die KI kann dir dabei auch, da wird auch drüber nachgedacht, im Moment ist es, glaube ich, weitestgehend noch manuelle Hilfe, dass du wirklich sagst, hier, ich habe das und das wirklich? Problem, du weißt, wo ich den Knopf drücken muss oder wo ich den Zeiger dir eine Reifen ist. Aber auf jeden Fall durch das Online hast du natürlich auch wieder mehr Umsatzpotenzial, weil du wirklich mehr Dienste anbieten kannst. Ne? Genau, irgendwie bei Relax, ne? Als selber. Ne? Du machst auch so eine einfache Software, so eine intelligentere Software quasi. Ne? Und dann haben sie noch gekauft Mailchimp. Mailchimp ist so ein Marketing-Software gewesen. Da geht es um E-Mailing-Kampagnen, solche Geschichten. Die werden natürlich den Unternehmen angeboten, die schon auf QuickBooks sitzen, also die ich sag mal, die Human Resources Software, also die Personalsoftware haben.
Kannst auch noch Marketing mit deinen Kunden irgendwie.
Dann kannst du auch noch Marketing auch noch kaufen.
Customer Relationship.
Ja. Und dann haben sie Credit Karma noch gekauft. Das ist ein amerikanisches Modell. Die Amerikaner, die haben ja 5 bis 10 Kreditkarten. Ja. Und du musst in Amerika musst du ja so einen Credit Score haben, damit du gut dastehst.
Genau, das ist FICO, der berühmte FICO Score. Und die haben einen eigenen jetzt? Oder?
Und Credit Karma ist eine, die das eben anbieten für Konsumenten.
Okay.
Wo sie eben auch über die vielfältigen Kundenbeziehungen, die sie haben. Ja, sie haben ja schon, wir haben ja 5 Millionen von Kunden in TurboTax, die ihre.
Ja.
Und die wissen ja dann auch genau, wie viel verdienen die. Ja?
Stimmt.
Und also das passt schon alles. Ne? Und insofern haben die sich, ist ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, das mit einer Software angefangen hat, mit TurboTax, dann in QuickBooks gegangen ist, dann QuickBooks für Unternehmen immer weiterentwickelt hat und dann mit Credit Karma sogar nochmal für die Konsumenten was drauf gesetzt hat. Und ja, insofern auch ein dynamisches Wachstumsunternehmen und schon seit sehr vielen Jahren.
Ist natürlich jetzt auch echt schon ein großer Laden. Ne? Da die Dynamik auch. Das werdet ihr sicherlich auch im Blick behalten, ob die sich so beibehalten lässt.
Du meinst der Fluch der Größe.
Ja, sie sind jetzt irgendwie knapp 200 Milliarden schwer.
Boah,
echt so
groß. Das wäre in Deutschland ja schon das größte Unternehmen.
Wow. Wenn du das hier so anguckst in den letzten 10, 15, 20 Jahren, also Tenbecker ist gar nichts dagegen.
Ja, also ihr müsstet euch mal die letzte Präsentation von dem Unternehmen anschauen, um zu sehen, die Amerikaner arbeiten ja gerne mit dem sogenannten Total Addressable Market.
Ja,
wie groß ist der Markt?
Auch. So, ja, ich liebe den TAM. Aber der TAM ist ja überall, wo Steuern gezahlt werden, überall wird Steuern gezahlt, brauchen wir nicht weiter reden. Und
aber ich sag mal so, für uns ist ja auch immer zu wichtig zu wissen bei diesen Unternehmen, das ist ja immer die Frage, die auch stellt, wie groß können, wie viel können die noch weiter wachsen?
Genau.
Ja. Wie viel Wachstumspotenzial ist es? Wie hoch sind die Sättigungsgrade? Und es ist eben so in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass unheimlich viele Leute ihre Einkommensteuererklärung immer noch per Hand machen oder mit einem Steuerberater. Und es ist eben so, dass es auch sehr viel Unternehmensgründung gibt, ne, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die brauchen ja auch alle Software. Ne? Das heißt, der TAM in dem Kerngeschäft ist weiter noch wachsend, aber dann kommt hinzu, dass sie eben sagen, okay, mit Mailchimp und mit Credit Karma sind wir ja in neuen Wachstumssegmenten. Ja? Da sind wir im Marketingbereich, da sind wir im Finanzdienstleistungsbereich, das ist ja quasi wie so eine Schufa-Datenbank, ne? Quasi, ne? Und da sind nochmal richtig neue Märkte, die man versucht dann zu erschließen. Insofern, wir sehen schon, dass das noch weitergehen kann.
Gott, nächster, Monolithic Power.
Ja, Monolithic Power ist, wir haben keine Nvidia, ne? Das kann ich direkt sagen. Und warum haben wir keine Nvidia? Die ist in unserem Universum und natürlich hätte die
das wäre eine Bessenbinder-Aktie.
Genau.
Alter, hier, jetzt kommst du mir als der Bessenbinder und dann hast du die aber nicht.
Nein, man kann ja auch nicht alles.
Ja, genau, haben, aber jetzt hast du Monolithic Power.
Ja, das genau. Also, das, was uns die Nvidia hatten wir diskutiert und beim Universe, aber die, das mit dem Nvidia ist ja so, dass die keine große Endkundendiversifizierung haben. Dann ist es mal das Gaming, was das Unternehmen treibt. Dann war es Bitcoin, bis es Bitcoin nicht mehr war. Und jetzt ist natürlich wirklich ein Megatrend AI, das ist schon klar. Und Monolithic Power ist der, ja, der einzige Lieferant von Systemen zur Powersteuerung. Also ein Halbleiter, da muss ja, und gerade die von Nvidia, da geht ja eine unheimlich, die sind ja sehr powerintensiv. Ja, das sind ja richtige Elektrowerke, die du dafür brauchst, ja, um die zu betreiben. Und dafür brauchst du Power System Chips. Die steuern die Frequenz, die Stromstärke, all diese Sachen. Darum geht es ja in einem Halbleiter. Ne? So, und die Monolithic Power, die wird bald Chipsets machen, die bis zu 12 Kilowatt. Also das ist schon, 12 Kilowatt ist schon was, ne? Das ist nicht so ein kleiner Stromimpuls, managen können, ne? Und die haben sich immer auf Powersteuerung konzentriert, sind 1997 gegründet und haben die Texas Instruments und STMicro und Analog Devices quasi ausgehebelt, weil sie gesagt haben, wir machen das nicht wie die, wir machen nicht so ein Integrated Modell, wo ich meine eigenen Powerchips auch herstelle, ja, sondern wir sind fabless, wir haben unseren eigenen Herstellungsprozess, aber lassen die bei TSMC machen.
Das also ist ein bisschen wie Nvidia auch letztlich, ne? Also so Designer quasi auch. Ne?
Genau, Designer, aber selbst nicht herstellen.
Selbst nicht herstellen, aber sie gehen mit ihren eigenen Ingenieuren nach Taiwan bei TSMC und fertigen die Dinger. Also die haben ihre eigenen und dieses System zur Herstellung. Also es ist nicht nur der Design, sondern auch quasi das Handbuch zur Herstellung erlaubt ihnen, einen Powerchip herzustellen, der halb so groß oder ein Drittel so groß ist wie der von der Konkurrenz. Das, was natürlich ein großer Vorteil ist. Ja. Und der auch mit erheblich größeren Stromstärken umgehen kann.
Ne? Also du willst sagen, die sind quasi so ähnlich wie Nvidia, die sind ja auch immer so ein, zwei Zyklen, Entwicklungszyklen vor der Konkurrenz, zumindest noch.
Ja.
Die sind quasi da auch Technologieführer.
Die sind Technologieführer, die bauen also, glaube ich, auf 45 Nanometer und die Konkurrenz baut auf 100 Nanometer plus, okay, also sie sind mehr als halb so klein. Und was uns an denen besonders gefällt als Investor, ist, dass die haben 6 Endmärkte, quasi gleich verteilt. Die liefern in Industrie, die liefern in Auto, die liefern in die Nvidia-Industrie, in Datenbanken, die liefern in den Consumer-Bereich, die liefern in den PC- und Mobile-Bereich. Und diese Diversifizierung von Endmärkten, die mögen wir eigentlich sehr gerne, weil dadurch ist auch die Schwankung der... Ja, ja.
Wenn, also nicht, wenn so wie Infineon, die so stark, sich jetzt, ne, sehr auf Automobilzulieferindustrie fokussiert hatten, genau, die haben den Hype jetzt nicht so richtig mit abbekommen. Mhm. Okay, und dann ist es auch schon wieder eher ein Compounder als ein...
Jetzt, was ich mich immer frage...
Also die sind zum Beispiel nie negativ. Ich glaube, das Gewinnwachstum war nie negativ.
Okay.
Und bei der Nvidia hast du mal richtige, klar, Rücksetzer. Ja, ne? Ja, und der wird auch bei Nvidia mal kommen. Die Frage ist halt wann. Ne?
So ist es. Aber wenn jetzt alle da zu TSMC gehen und einfach ihr Rezept mitbringen und sagen, ihr kocht's bitte, kann ich mal irgendwie ein TSMC-Koch das Rezept mitnehmen und das irgendwie... Also ich verstehe mal nicht, es muss ja... Also, das wird ja auch noch bei denen gebaut. Also TSMC macht ja alles quasi, so ein Auftragsfertiger. Wie kann das sein, dass was bei TSMC ist, auch bei TSMC bleibt und nicht irgendjemand mal dahin geht, sich da bewirbt, das Rezept mitnimmt und sagt, schönen Tag noch. Und
das ist ja interessant. Ich meine, TSMC wurde ja gegründet von einem ehemaligen Mitarbeiter von STMicro. Ne? Der wurde dann von Taiwan angerufen und sagt, wir wollen jetzt hier eine Halbleiter-Foundry machen. Ich habe den Namen vergessen, aber das war ja ein Asiate, der in den USA gearbeitet hat und hatte sich dann bei Texas Instruments hat er 20 Jahre gearbeitet. Also ja, das weiß ich jetzt nicht, wie damit umgegangen wird, aber ich glaube, TSMC würde sich ja das eigene Geschäft quasi abschneiden.
Hast du völlig recht. Ich finde es immer faszinierend, weil es ist ja einfach nur, du hast einen Bauplan, eine Idee und wirst es alleine ja gar nicht hinkriegen, sondern brauchst die auch unbedingt. Ja. Und gehst dann dahin und sagst du hier und dann auf deinem auf dem Nachbarinsel siehst du dann, wie dann die Monolithic Power Dinger gebaut werden. Und echt, ist schon faszinierend.
Ist faszinierend. Ne?
Und es ist ja nur die intellektuelle Leistung, das so bauen zu können oder dieses Rezept.
Ja.
Und wie du das so geheim halten kannst, dass es nicht niemand. Ich finde das faszinierend. Gut, kommen wir zum nächsten hier, bevor wir zu plaudrig werden.
Fast Retailing.
Ja, Fast Retailing ist Uniqlo. Also da, wo wir unsere Basic-Klamotten kaufen. Und Fast Retailing ist auch in unserem Japan-Fonds schon seit ewig quasi. Ne? Und auch die hatten mal Wachstumsphasen, die ein bisschen holpriger waren, aber die haben auch nie Wachstum, also die waren halt nie, hatten nie eine starke Gewinnrezession. Also die Gewinne
sind immer irgendwie so. Was machen die jetzt anders? Jetzt gibt es ja so viele Konkurrenten, die das noch billiger machen, noch irgendwie noch faster, noch Fashion. Dann gibt es ja Shein, die kommen und die kannst du dir dein Ding machen lassen. Und dann trotzdem müssen die ja irgendwie es schaffen, jeden Angriff, jede Modeidee, jedes billig, teuer, irgendwas so hinzukriegen. Was ist da die Kultur dahinter?
Ja, also bei Fast Retailing ist es ja so, dass sie ähnlich wie eine Inditex jetzt auch nochmal Gewinner sind von Covid. Ne? Weil was in Covid passiert ist, alle haben gesagt, wir brauchen nur noch online. Und nach Covid war wieder alles wie vorher. Das heißt, du brauchst einen starken Player online und mit Geschäften. Und das sind halt so Unternehmen wie Fast Retailing.
Sind die so stationär noch präsent, ja?
Natürlich, ja, klar. Am Hackischen Markt gibt's
auch. Ja, ich sehe immer nur diese Flagship-Stores oder so, aber
relativ viele.
Wir haben halt noch extrem viel Wachstumspotenzial in Europa, extrem viel Wachstumspotenzial in Vereinigten Staaten von Amerika, wo die beiden Märkte zusammen machen nur ca. 20% der Umsätze aus. Ne? Die haben noch einen großen Batzen in Japan, weswegen auch die Wachstumsgleichung immer beäugt werden muss, weil Japan ist natürlich sowieso schon mal ein schwieriger Markt. Ne? Und sie sind sehr stark in China. Und Fast Retailing ist ähnlich wie eine Inditex, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, was wir im Consumer-Bereich gerne machen. Wir gehen entweder in die Titel, die Ultra-Reichen bedienen oder die irgendwo so im unteren, im Basic, im preiswerten Segment sind und nicht so stuck in der Mitte. Ne? Und Fast Retailing hat natürlich einen sehr starken Basic-Charakter, aber auch so einen technischen Basic-Charakter mit dieser Heat-Tag oder die haben auch zum Beispiel diese Flanell-Shirts, also nicht Flanell, diese, im Winter zieht man sich nicht diese, wie heißen die noch? Die
Fleece.
Fleece-Shirts, die kommen von Fast Retailing. Fast Retailing hat die innoviert, erfunden. Ne? Okay. Also es ist ein Unternehmen, was so ein bisschen so einen technischen Textil-Hintergrund hat.
Sehr schön.
Ne? Anders als Inditex, die sind ja eher so modisch.
Ja.
Ne? Und das haben die beibewahren können.
Roger Federer ist da großes Testimonial.
Genau, der ist bei denen stark dabei. Das heißt, das ist...
Aber die Jeans ist eine normale Jeans. Normale,
ja, aber die wird mit weniger Wasser produziert als eine Levi's zum Beispiel. Die haben einen Prozess erfunden mit die sind weniger wasserintensiv. Also wenn du darauf achtest, würdest du auch...
Super, dann habe ich ja wasserfreie Hose an.
Ja, ganz wasserfrei.
Perfekt, dummerweise muss ich sie waschen. Das wäre noch cool. Eine Jeans, eigentlich soll man eine Jeans sowieso nicht waschen, aber das wäre noch mal eine Innovation, eine Jeans zu machen, die man wirklich nicht waschen muss.
Ganz kurz, Inditex, die müssen doch auch Compounder sein, oder?
Die sind auch in unserem Compounder-Fonds.
Ja, genau. Weil haben wir doch letztens irgendwie bei Alles auf Aktien drüber gesprochen, das ist... Das so ein, da sind wir ja beim Fluch der Größe, der die nicht ereilt offenbar, in einem gefühlt ja eher margenschwachen Geschäft.
Mhm, wo sie eine riesige Marge machen.
Genau, riesige Marge und das seit Jahrzehnten, Jahren. Das muss ja auch ein wahnsinnig gut geführtes Unternehmen sein.
Das ist ein inhabergeführtes Unternehmen,
stimmt.
Ja, genau wie Fast Retailing. Und die konzentrieren sich natürlich einfach auf ihre Stärke. Und die Stärke von Inditex ist, dass sie ja, da gibt es ja nie Sonderangebote, weil die haben ja diese Läden, ihre Supply Chain ist ja sehr nah an den Läden. Das heißt, wenn die während der Saison merken, dieses Jahr geht nicht die Farbe Orange, sondern die Farbe Grün, dann wird sehr schnell umgeswitcht. Ja? Oder du musst an dem T-Shirt oben noch einen Polokragen haben, weil auf einmal sind wieder Polohemden drin. Dann wird es sehr schnell umgeswitcht.
Ja, aber trotzdem, weil diese ja ganzen Shein's und Temus, die ja noch viel, viel schneller sind natürlich, dass die sich dann so gut halten und auch wachsen, das ist bemerkenswert. Aber ja, Inditex, klar.
Klassischer, die haben ja auch die Geschäfte und du weißt genau, du kriegst was Gutes für deinen Preis. Und
was ist das nochmal? Zara und sowas, ne?
Zara ist das, genau. Ja, genau. Und die haben auch ein super gutes Store-Management.
Also was macht das anders als H&M, obwohl die ja jetzt auch wieder zuletzt wieder ein bisschen gelaufen sind?
Ja, aber stimmt, H&M ist natürlich nicht so erfolgreich. Was machen die anders?
Ja, also H&M ist halt
billiger, ne?
Es geht ja in dieser Industrie um Fashion-Content. Ja. Also Fashion-Content ist, die richtigen Schnitt zu haben, die richtige Farbe zu haben oder vielleicht mal diese Kleinigkeit.
Oder Fleece zu haben.
Fleece ist ja jetzt wieder eher technisch.
Ja, genau.
Ne? Aber bei der modischen Industrie geht es ja um Farben, Schnitte. Ja. So. Und das entscheidet sich oft in der Saison, was gut läuft und was schlecht läuft.
Wenn du eine gute Supply Chain hast, dann kannst du das
Und bei Zara ist ja jeder Store Manager ist ja sehr unabhängig und von denen wird erwartet, dass quasi wöchentlich durchgespielt wird. Was läuft, was läuft nicht. Und dann wird das eingespielt im Headquarter und die sehen ganz genau, was die Trends sind. Und dann wird es in der Saison umgestellt, damit nach der Saison nicht so viel
abverkauft wird. Also du hast das auch in den einzelnen, also wenn ich in Berlin, in 5 unterschiedliche Zara-Läden ginge, könnte es sein, dass da unterschiedliche Klamotten zu finden sind, weil halt einfach irgendwie im Wedding die Menschen andere Mode bevorzugen als beispielsweise in Zehlendorf.
Ja, ich glaube,
ohne zu wissen, ob die ja überhaupt
Fashion Trends, wir sehen ja dann zum Schluss auch immer alle gleich aus. Also die Fashion Trends sind dann regional vielleicht ein bisschen unterschiedlich, okay. Aber zum Schluss, es geht darum, dass du in eine Saison gehst und du denkst, das und das wird laufen und in der Regel, also meine Eltern waren Einzelhändler, ich weiß, wo, Klamotten, ich weiß, worum es geht, du kaufst dann 4 im Jahr ein und betest dann zu Gott, dass du die richtigen Sachen eingekauft hast. So lief das vor 30 oder 40 Jahren. So, und bei Sarah ist das und ja nicht so. Und
im Ausverkauf ist dann das
da
Gebet,
ist immer
dann
der Laden
ist das Gebet
voll
nicht erhört worden und dann muss es halt
und dann wird geguckt, wie ist das Wetter und dann wird auf Fashion-Content geguckt und dann wird direkt von den Shops von Sarah zurückgespielt, das läuft nicht, das läuft gut, davon brauchen wir mehr, das könnt ihr einstellen. Und bei H&M ist das auch eben dieses normale Sourcing, alles wird in Asien hergestellt, du bringst für die 4 Saisons oder 6 sind es mittlerweile, wird die Ware rübergeschippt und dann betest du zu Gott, dass die richtige ist.
Ach, von 6 Saisons jetzt? Was haben wir noch für
Schlau dazu bekommen? Ich glaube, ja, es gibt ja 1000 Saisons.
Gut, dann damit schweifen wir ab. So, nächster Titel, ist wieder ein Schweizer.
VAT?
Genau.
Ja, VAT ist, die machen Ventile für Vakuumpumpen.
Aber spannend.
Das ja, aber ja, wahrscheinlich. Das ist ein B2B-Business. Wir kommen von so einem B2C zum B2B-Business. Also jetzt ist es nicht ganz so
fashionmäßig. Vakuumpumpen war da nicht mal Pfeiffer Vakuum? Die gibt's da auch noch, ne?
Aber nicht VAT.
Die, machen die wurden selbst, ja gekauft, ne? Von Trumpf, glaube ich.
Machen die nicht auch für die Schneekanonen irgendwie was? Ist das nicht vielleicht auch VAT, dass sie so Pumpendinger machen?
Das weiß ich jetzt nicht.
Das wäre ein Wachstum. Schneekanone klingt nach Wachstum, weil es gibt ja kein
Schnee. Achso, ja, stimmt.
Ja, aber ist ja kein großer Markt. Ne?
Ja, stimmt.
Das ist ja nur für so ein paar Leute, die da auf 2000 Meter Höhe fahren können.
Ja, die auf 4000 sich leisten können wie du, die brauchen keine Schneekanone, ist mir klar. So, aber VAT, jetzt kommen wir vom Schnee hier wieder weg.
So, also die haben sich seit 1963 auf die Herstellung von Ventilen für Vakuumpumpen herstellen. Mhm. Vakuumpumpen, wie das Wort sagt, brauchst du, um Vakuum herzustellen und um Luft zu reinigen. Das sind Reinraumbedingungen herzustellen, damit die Luft ganz, ganz rein ist. So. Und das ist natürlich in der Halbleiterindustrie
absolut ein
großes Thema. Und da ist VAT mit mittlerweile, glaube ich, 80% der Lieferant für alle Vakuumpumpenhersteller, sei es eine Pfeiffer Vakuum, sei es eine Edwards. Da gehen halt diese VAT Ventile rein.
Aber ist denn nicht das die Gefahr, so wie bei ASML, wie wir es da irgendwie zuletzt mal gesehen haben, dass sie geringere Auftragseingänge haben, dass dann auch sowas passiert, dass so ein Chip-Zyklus,
ja,
dann hängst du ja damit dran. Wie geht das dann mit deinem Compounder, wo du sagst, nee, also die gehen über alle Zyklen hinweg gut?
Also da besteht natürlich eine Abhängigkeit von der Halbleiter, von der Investition in die Halbleiterindustrie, die ist ja auch sehr zyklisch. Ne? Das heißt, das sind dieselben zyklischen Moves mehr oder weniger wie bei einer ASML, aber die Endkundendiversifizierung ist erheblich höher. Ne? Ich meine, eine ASML arbeitet quasi nur mit TSMC, mit Samsung und vielleicht ein bisschen mit Intel. Das ist bei VAT viel breiter gestreut. Die arbeiten auch mit Lam und mit anderen, Lam Research und Renesas und wie die alle heißen, in Japan, in den USA. Also die sind extrem breit gestreut in der Halbleiterindustrie, aber die haben natürlich auch gemerkt, dass die Halbleiterindustrie eine Schwächephase hat, aber am Aktienmarkt werden ja in der Regel da die Aufschwünge relativ schnell gesehen. Die Aktie hat jetzt sehr gut performt, obwohl wir eigentlich immer noch in einem Zyklus sind, der ein bisschen schwierig ist, aber man sieht eben jetzt an den Order Intakes, dass sich das auch wieder anzieht.
Und wird so ein Unternehmen von einem Ingenieur geführt oder von einem Marketing, Heini?
Das muss ich jetzt sagen, bei VAT bin ich da ein bisschen über, das weiß ich jetzt nicht. Die haben ja jetzt auch noch nicht so super lange.
Was wäre für ein Compounder das Bessere, wenn es ein Ingenieursbusiness ist insgesamt? Ist dann eine Leute, die eher
also ich,
vom
ich,
Business verstehen?
Der Gründer ist ein Ingenieur und er ist immer noch im Unternehmen. Gut. Also und der Hauptsitz ist in der Schweiz. Die Technologie, die in Rumänien oder in Asien hergestellt wird, das ist nicht die Technologie, die Top-Technologie, die bleibt am Standort Schweiz und die ist auch geschützt. Also es ist schon ein sehr technisch getriebenes Unternehmen.
Okay.
Hightech.
Kommen wir zum letzten noch, Nemetschek. Die kennt nun wirklich jeder und die läuft ja und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und manchmal gibt es dann aus Amerika einen Konkurrenten, wie hieß der, auch von der Software.
Autodesk.
Autodesk, genau. Dann kriegt die auch mal was auf die Nase, aber eigentlich läuft die immer. Erklär uns mal, Nemetschek, was ist da das Besondere und warum soll das so weitergehen, wenn wir jetzt irgendwie alle Architekten werden können mit einer Architektursoftware?
Ja, also der Kern bei, Nemetschek ist ja, dass die machen ja diese BIM-Software, es steht für Building Infrastructure Material. Also es, im Grunde genommen, die Software, die sie herstellen, besteht ja darin, dass du die einzelnen Module zwischen einem Bauträger, einem Architekten, in der ganzen Planung der vom Bau, von Industrieanlagen, aber auch von Häusern, dass du da quasi so eine Prozesssteuerung machst, ne, und versuchst, den Bau effizient zu gestalten. Ich glaube, das ist so die Basis von allem. Und da sind sie ja der zweitgrößte Anbieter, weil sie natürlich in den Vereinigten Staaten noch nicht der größte sind. Das ist ja immer in den USA, wo man groß sein muss. Ne? Und das ist ein Segment, wo wir sehen, dass es einfach auch durch die Nachfrage nach energieeffizientem Bau, durch immer mehr Reglementierung einfach einen stetigen Nachfrageschub gibt. Ne? Wir sehen, dass wir haben auch eine Position in Schneider Electric. Die haben ja einen Konkurrenten von Nemetschek übernommen, Riep Software. Das ist ein Segment, was sehr, sehr gut läuft, weil letzten Endes der Druck da ist, in der gesamten Bauindustrie Energieeffizienz darzustellen und zu optimieren. Und das ist genau die Software, die du dafür brauchst. Ne?
Okay, ja.
Unternehmen hatten auch sehr viel Potenzial, die Margen zu steigern. Also es ist auch ein Unternehmen, was gesagt hat, wir investieren lieber in die langfristige Sicht. Also die haben ja einen sehr starken R&D-Aufwand, ich glaube von 20% des Umsatzes, also ein Fünftel des Umsatzes wird doch dann in Forschung und Entwicklung gesteckt. Und natürlich gibt es dann auch diesen operativen Hebel, das heißt, wenn das Wachstum weiter sehr dynamisch ist, dass es dann nochmal auch Margenverbesserungen geben kann. Ne?
Richtige deutsche Erfolgsgeschichte, 10 Milliarden sind die auch schon wert.
Ja, ja.
Und jetzt hast du eine Sache gesagt, R&D, mindestens also 20% des Umsatzes. Gibt's das, ist ein Compounder dadurch gekennzeichnet, dass es eben nicht Leute sind, die einfach so eine alte Kuh, die da steht, noch versuchen zu melken, alles rausholen, sondern dass es immer noch Leute gibt, die auch noch irgendwie junge Kühe irgendwie füttern und noch ein bisschen ja. Gras aufhängen. Also das kann man schon sehen, oder also wenn ein bestimmtes Beispiel unter, weiß ich nicht, wenn R&D-Ausgaben unter ein bestimmtes Niveau ist, ist dann der Compounder auch, kann man das feststellen? Oder kann
also
man
wir gucken uns das schon sehr stark an. Ne? Jetzt ist ein R&D-Aufwand als Prozent vom Umsatz immer so eine Größe, die erstmal nur eine erste Maßgröße ist. Du musst auch erstmal sehen, gibt es da auch R&D, der kapitalisiert wird ne, in der Bilanz. Das ist auch mal eine gefährliche Geschichte. Ne? Oder wird es direkt über die P&L quasi ausgegeben, Expense auf Kosten des Net Profits, aber dann eben auch nicht mit dem Risiko, dass da nochmal irgendwas...
Aber das wäre natürlich das Bessere.
Das gucken wir
das
uns...
Das wäre die konservative genau, also Sache, wir, da hast du dann keine böse Überraschung, sondern hast du sofort abge...
Also das gucken wir uns schon an in den Industrien, Softwareindustrien oder natürlich auch in der Healthcare-Industrie, ist ja ein ganz klares Beispiel, wie viel wird in Forschung und Entwicklung investiert. Das ist schon eine Maßgröße. Und wie wird mit den Ausgaben umgegangen? Also wir möchten nicht, dass die Unternehmen das aktivieren. Manchmal passiert es in gewissem Umfang, aber das...
Kannst du auch glätten. Man kann durch auch verschiedene Tricks, Jack Welch, kann man auch versuchen, irgendwie von Quartal zu Quartal zu machen. Ja, jetzt haben wir die ganze kleine Compounder-Welt, die ganze Liste durch. Also und du hast fast das alles aus dem Kopf erzählt. Das finde ich faszinierend.
Habe ich.
Das stimmt. Er hatte hier so ein Heftchen aufgeklappt, da stand nur die Namen drin.
Ja, cool.
Also. Ja, aber der Vorteil, den du hast als aktiver Manager mit einem klaren Stil und klaren Werttreibern wie Compoundern ist, wir wechseln die ja nicht oft. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass ich dir sagen kann, was im Aktienmarkt läuft. Wir wissen das schon, aber das, was wir ja wirklich wissen, sind ja unsere Unternehmen.
Das Universum ist nicht so groß, hast du ja gesagt. Ja. Wen besuchst du als nächstes aus eurem Depot oder aus eurem Portfolio?
Ja, ich bin ja nicht Portfolio-Manager, ich bin Produktspezialist. Ja, okay.
Aber wen triffst du als nächstes?
Also wir haben da jetzt eine ganze Menge Sachen. Ich glaube, wir sind nochmal demnächst bei ASML. Wir waren jetzt gerade...
Das ist spannend, ASML, das ist so eine geile Geschichte.
Wir haben nochmal mit ARM gesprochen jetzt auch, weil die waren uns zu teuer. Die sind jetzt auch, glaube ich, vorgestern nochmal 12-13% runtergekommen. Also ARM ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Mhm. Da versuchen wir dann eben auch mit den Gründern zu sprechen. Da gibt es eine Plattform, wo man die erleichtern dann den Kontakt zu den wirklichen Schlüsselpersonen, die einem so ein bisschen mitgeben können, was passiert in den Unternehmen. Ne?
Was man schon merkt, ist, dass dass inzwischen wirklich auch viel Tech dabei ist, ne, beim Compounder-Segment, sag ich mal, weil klar, Big Tech ist das beste Beispiel, die sind eben auch profitabel, wachsen, sind dynamisch. Also das wird wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren noch ein bisschen anders gewesen sein. Da wird der Tech-Anteil beim Compounder-Segment wahrscheinlich geringer gewesen sein, oder?
Das ist sicher so, aber was uns eigentlich sehr wichtig ist, wir stellen uns ja nicht sektoral auf.
Ja, ja, ich weiß, klar.
Und was wir feststellen ist, und das habe ich ja heute auch mitgegeben, wir haben ja auch über Kloschlüssel gesprochen,
ist alles
wir
dabei,
haben über Elektromotoren gesprochen, wir haben über Duftstoffe gesprochen, wir haben über einen Einzelhändler gesprochen von Kleidungsstücken, von Datenbankanbieter für Anwälte. Also für uns ist eigentlich dieses Thema Compounding weniger sektoral getrieben. Sicherlich gibt es so gewisse langfristige Wachstumstrends und die sind der Tech-Bereich ist sehr zentral und da sind wir uns alle einig. Aber da kann man sich auch sehr stark die Finger verbrennen. Das ist das Problem im Tech-Bereich, ne? Weil der ist, bewegt sich sehr schnell.
Jetzt kommt wieder ein neuer Markt, seine neue Markt-Vibes kommen jetzt wieder hoch.
Und unsere Message ist eigentlich, dass man gute, langfristig gemanagte Unternehmen mit krisenfesten Geschäftsmodellen in allen Sektoren finden kann. Und auch in allen Ländern. Ich habe heute über Japan gesprochen, ich habe über Brasilien gesprochen, ich habe über England gesprochen, ich habe über die Schweiz gesprochen. Wir haben über Japan gesprochen, nochmal. Wir haben über die USA gesprochen. Also das ist eigentlich unsere Message. Ja, okay. Und wir haben ja Fonds in allen Regionen.
Ja. Aber wenn ich jetzt einen Produktspezialisten habe, jetzt zum Schluss möchte ich mir noch was wünschen. Den Compounder-ETF, den es nämlich nicht gibt. So, und jetzt erklär uns den, ich verstehe auch nicht, warum es das nicht gibt. Wir haben auch jahrelang über den MSCI World ex-USA gesprochen, den gibt es inzwischen. Aber den Compounder-ETF, wo du einfach dieses Thema über einen ETF handeln kannst und die Leute lieben ja ETFs, es ist liquider, kannst du schneller hin und her handeln. Jetzt sagst du natürlich, dann müsstest du natürlich auch transparent sein, müsstest dein Portfolio jeden Tag den Leuten offenlegen. Ich weiß nicht, ob das ein Problem wäre. Warum gibt es das nicht? Und warum macht ihr das nicht?
Ja, also wir machen das nicht, weil das nicht unsere Unternehmens-DNA ist. Wir haben ja ein sehr institutionelles Geschäft, ne? Und wir verbreiten unsere Portfolios nicht börsentäglich. Ganz im Gegenteil. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, aber gut, es sind ja immer dieselben Unternehmen. Aber es gibt ja kleine, feine Änderungen, die den Unterschied machen. Also insofern, also wir veröffentlichen das nicht. Wir teilen mit den Kunden schon Portfolios, aber mit einem gewissen Lag. Ne? Also wir würden jetzt nicht unbedingt sagen, wie Casey Woods
heute Abend.
You go for me.
Gestern haben wir das gemacht, ja.
Und ich glaube, wir sind dann auch so ein bisschen traditioneller Asset Manager.
Ja, wenn die Welt sich ändert und Menschen jetzt das mehr lieben und auch Institutionelle lieben ja ETFs rein, raus, ist ja auch nicht unbekannt. Müsst ihr euch dann nicht auch ändern? Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Wolf Biermann, jetzt kommt noch mit so einem Ding zum Schluss hier.
Nee, ich meine, wir schauen ja auch auf solche Trends und es ist nicht so, dass wir einfach da sitzen bleiben und so tun, als würde sich nicht. Es gibt auch die Private Equity Industrie, da gibt es ja auch wunderbare. Ja. Wir könnten ja auch für unsere Kunden solche Sachen mal anschauen. Aber wir beschäftigen uns mit vielen Dingen, aber für uns ist es immer noch eine klassische Industrie mit den institutionellen und Wholesale-Kunden. Das, was die interessiert, ist gewisse Anteilsklassen zu haben für Institutionelle, für Retail-Anleger solche Sachen.
Was ist dein liebstes Kind? Du musst zum Schluss sagen, was dein liebstes Kind aus dem Fondsstall ist.
Mein liebstes Kind?
Ja, wenn du jetzt sagen würdest, wenn ihr jetzt den Wolfgang hier toll fandet, wenn ihr die Idee von ComJust geil fandet und ihr aber nur 5 Euro für einen meiner Kinder habt, welches der Kinder?
Welche Aktie wird auf ewig Compounder bleiben? Nee,
das nicht aktuell. Den Fonds, den er hat.
Ach so.
Er hat ja Asien, er hat ja einen Japan-Compounder, er hat einen globalen Compounder, er hat einen Euro-Compounder. Und welche wäre?
Also ich würde den ComJust Growth America nennen.
Okay.
Den schlagen wir, aber es geht ja, also die in Vereinigten Staaten von Amerika ist einfach auch die, ich meine, der Index macht ja schon 15%, ne?
Ja.
Ich meine, Europa macht 6%.
Russland, und ihr habt sogar den Goldman Sachs Compounder-Index geschlagen. Den habe ich mich gerade nochmal verglichen. Also in Amerika sieht das wirklich gut aus.
Also wir schlagen in Europa den Index über 30 Jahre 4-5% nach Kosten ungefähr, 4,5 sagen wir mal. Ja. Aber das reicht für in Euro 11-12%. Und in USA schlagen wir um 1%, also wesentlich weniger, aber das ist natürlich noch ein viel höherer. Also einfach, man merkt schon, dass die US-amerikanischen Unternehmen, glaube ich, auch bis auf weiteres einfach so ein bisschen die Nase vorne haben werden. Ne? Das ist, ist so. Ne?
Gut, jetzt wisst ihr das auch noch. Dann sagen wir vielen Dank, Wolfgang, dass du hier, der Compounder-König hat geliefert, die Krone kann er behalten. Und wir freuen uns.
Dankeschön.
Wenn du das nächste Mal hier wiederkommst, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Nando, vielen Dank, Holger, es war fantastisch.
Ja. So, lieber Holger, jetzt wo du wieder gut zu verstehen bist, kannst du uns doch mal. Hast du auch noch eine Botschaft für uns?
Ich hoffe es mal. Nein, ich fand ja, ich fand zwei Sachen wirklich spannend. Was die alle ausmacht, ist dieser absolute Kundenfokus der Unternehmen. Und das ist der Erfolgsfaktor dieser Unternehmen, wie sie dauerhaft gut sind, dass sie immer versuchen, zusammen mit den Kunden noch zu wachsen, noch besser zu sein. Und die Kunden immer im Fokus zu behalten und damit auch zu gucken, die Kunden brauchen es billiger, also muss ich es versuchen, günstiger hinzukriegen. Noch eine Meile und noch eine Meile. Das fand ich super. Und das Zweite ist, dass man an der Börse nicht unbedingt diesen Jugendkult immer mitspielen muss. Oh, jung, hip, wachstumsfrisch, dynamisch, sonst wie, sondern dass es auch die Älteren sein können. Wenn man denn die älteren guten Unternehmen findet,
Die sich immer wieder neu erfinden, absolut, hast du recht. Ich habe noch mal was ganz anderes, lieber Holger.
Ja, okay, jetzt bin ich gespannt.
Ich hatte heute am Freitagabend noch eine unheimliche Begegnung.
Oh.
Und ich wollte dich mal fragen, wir machen jetzt, du bist ja so ein Einzelhandels-Supermarkt-Checker. Und wir haben ja diese Woche berichtet, in den USA ist die Inflation ja keineswegs auf dem Rückzug. Und in Deutschland ja angeblich schon.
Da sind auch die Lebensmittelpreise gesunken. Ja,
pass auf, wir machen jetzt hier live, quasi live.
Ja.
Ich schicke dir jetzt mal ein Foto. Warte.
Okay.
Guck's hier mal in dein Fach rein. Zack. Heute Abend aufgenommen, Freitagabend.
Ja, jetzt.
Klassischer vorwochenendlicher Lidl-Einkauf. Siehst du es?
Ja, ich sehe es. Oh Mann, sogar die Bio. Achso, das sind die Bio-Eier, das ist schon mal gut. Das finde ich schon mal löblich. Jetzt
ganz spontan. Was kostet dieser Einkauf?
Nicht der Orangen. Der Orangensaft ist teuer. Das kannst du natürlich. Warte mal. Die Pizzen noch.
Komm.
17 Euro.
Von wegen. 41 Euro. Ich sag's mal ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen, die hier sind. Es sind hier zwei Pizzen. Okay, das sind schon ganz gute Pizzen. Orangensaft, ein bisschen Süßigkeiten, ein paar Bio-Eier, Äpfel, Joghurt. Was habe ich da noch? Haferflocken, Käse, Bananen, ein bisschen Joghurt, ein bisschen Quark und so weiter. Ich glaube, da unten ist auch noch irgendwie was. Und Butter. Es ist wirklich, als ich da heute bei Lidl an der Kasse stand, 41,37 Euro.
Bist du sicher, dass es 41 Euro sind?
Ja, und als der, achso, Nutella ist da noch einmal dabei. Siehst du das hier ganz in der Ecke? Da ist noch einmal
Nutella ist wieder günstiger geworden. Die Preise sind gefallen.
Pass auf. Und der Lidl-Verkäufer, der Kassierer, sagte 41,37 und stutzte selbst. Und sagte, Hä? 41,37? Das kann nicht stimmen, oder? Und dann sind wir gemeinsam in einem vollen Lidl die Rechnung durchgegangen. Also den Zettel, weil wir es nicht glauben konnten. Es ist aber so, es sind 41,37 Euro. Also da sagt mir noch mal einer, die Inflation würde bei uns irgendwie rückläufig sein.
Was?
Nee, ist sie nicht. Es ist irre. So.
Ja gut, ich muss jetzt noch eine Sache sagen. Bananen sind von Hause aus eingepackt. Da muss keine Plastiktüte drin. Wenn ich da Leute sehe, die das machen im Supermarkt, die werden von mir immer angenölt oder mit einem strengen Blick.
Ich bin so ein
Ayatollah.
Bananen sind von Hause aus eingepackt. Sehr gut.
Ja,
das ist wunderbar.
Ich weiß, was so teuer ist. Du hast die Großpack-Eier genommen. Eier sind wahnsinnig teuer geworden. Und du hast halt hier noch Raffaello mit drin. Das ist wahrscheinlich auch relativ teuer, weil du hast ja hier Ferrero wieder glücklich gemacht.
Das ist für meinen Samstagabend. Wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber Samstag übrigens, lieber Holger, ihr könnt wieder grillen. Es wird Sommer.
Es wird Sommer. Das ist schön.
Aber wir leider noch nicht. Wir haben noch keinen Grill. Der Grill ist unterwegs. Und da vielleicht auch noch die Grillfrage. Was sagst denn du?
Also
Gas oder Kohle?
Ich bin ja ein Gast. Ich wohne ja auch in der Innenstadt. Du wohnst ja eher an der Peripherie. Deswegen kannst du dir natürlich beides leisten. Wenn ich so einen Kohlegrill hätte, würde ich ja die Nachbarn alle auch noch.
Würdest du denn Kohle, wenn du könntest?
Nee, das ist mir viel zu kompliziert. Ich finde, Gas ist völlig ausreichend. Das ist völlig okay.
Ja, bei uns gab es tatsächlich diesmal, lecker. Also nach Jahrzehnten mit Kohlegrillen ja. gab es einen Antrag. Ein Familienmitglied hat einen ja. Antrag eingereicht auf Gasgrill.
Ja, und
wurde dann allerdings abgewiesen. Mit 4-1 Stimmen wurde er sozusagen abgeschmettert und der neue Kohlegrill ist unterwegs. Das ist,
wirklich?
Hier wird es noch mit Feuer gegrillt. Ganz martialisch und archaisch.
Mein Gasgrill hat auch Feuer, aber er hat anderes Feuer.
Ja, ich weiß, es ist anderes Feuer. Also, wie gesagt, beste Voraussetzung für ein wunderbares Wochenende.
Ja.
Und beste Voraussetzung auch für eine wunderbare kommende
Tribute-Woche. Nee, bevor wir hier Tribute-Woche haben, da müssen wir nochmal eine Abstimmung machen. Also, ich möchte gerne einfach von euch wissen, Kohle oder Gas. So,
ja.
Und dann gucken wir mal am kommenden Freitag, wenn wir wieder aufnehmen, wer hier auf welcher Seite ihr steht. Ist das Team Kohlenfeld oder Gas-Chapitz? So.
Gas-Chapitz, ja, okay. Ja, finde ich gut. Ich habe da schon so eine Ahnung, wie es ausgeht, aber ich werde da jetzt sozusagen nichts
sagen. Es kommt darauf an, wie urban die Leute sind. Die Menschen vom Lande werden natürlich sagen Kohle. Aber wenn da viele urbane Hörerinnen und Hörer dabei sind.
Das weiß ich nicht. In Mecklenburg-Vorpommern, in meiner Heimat. Ja. Gibt es schon sehr, 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 sehr viele Gasgriller. Und du weißt, da haben sie alle Grundstücke jenseits der 1000 Quadratmeter.
Okay, gut. Also, das ist. Und wir werden das beobachten und werden gegebenenfalls nochmal aufhören. Und kommende Woche ist ja auch. Gibt es ja noch Zahlen von Amazon und Apple. Die sind jetzt ja, nachdem ja jetzt Google 2 Billionen groß ist. Das ist ja eine der Wetten, wo ich komplett falsch gelegen habe. Ich hätte gedacht, da kommt irgendwann der Google-Killer um die Ecke. Aber ist bisher noch nicht passiert. Weiß man nicht, ob es noch kommt. Und da wollen wir natürlich jetzt wissen, ob der Amazon-Mann auch hinterherkommt. Der hat nur 1,86 Billionen und da fehlt noch zu den 2 Billionen noch 140 Milliarden. Und mal sehen,
ich sag dir, mein Take ist, Amazon und Apple, die werden sich sehr bald sehr annähern.
Wie meinst du jetzt?
Naja, Apple ist ja noch deutlich größer als Amazon. Also ich glaube, stimmt. Apple wird nach unten gehen. Ich weiß nicht, ob es den Apple-Killer gehen wird, aber da könnte ich mir vorstellen, dass die Zahlen schwierig werden in der kommenden Woche. Aber das werden du und Daniel erörtern und analysieren.
So ist es.
Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Und zwei sehr, sehr gute Gründe, diesen Podcast zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
Und den Eckert und mich gibt's dann wieder am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.